Good day, Mates. Herzlich willkommen im Besenwagen. Es läuft wie jedes Mal hier an der Haltestelle. Komm rein, such dir einen Platz, mach's dir gemütlich und los geht's. Ich habe leider noch keine Einleitung in australischem Englisch besorgen können, aber soll ich das bis Donnerstag noch schaffen, wird das auch hier an dieser Stelle übers Busradio dudeln. Wie du jetzt schon erwarten kannst, ist der Langstreckenbus heute nach Sydney unterwegs. Du schaust aus dem Fenster, siehst Koala auf den Bäumen vorbeiziehen, Kängurus versuchen mit der Pace des Besenwagens mitzuhalten, aber unser einziger Fokus ist natürlich, das Peloton der Tour Down Under sicher ins Ziel zu bringen. Endlich wieder Radsport, Leute, let's go! Aber erstmal herzlich willkommen. Vielen Dank fürs Einsteigen. Mein Name ist Bastian Marx.
Hola, mein Name ist Paul Voss.
Und meiner ist Andi Stauff.
Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von.
Ich gucke gerade hier in meine Whoop-App rein und erfreulicherweise ist es mal wieder grün, aber ich kann schon mal aus Erfahrung sagen, das ist es nur heute, morgen nicht mehr. Wenn man diese App ein paar Jahre lang jetzt schon benutzt und so ein bisschen Erfahrung hat, dann lernt man ja so ein paar Sachen über sich. Und ich bin gestern Intervalle gefahren und mein Rhythmus ist so, dass auch wenn ich davon ziemlich im Eimer bin, am nächsten Tag meine HRV immer gut ist und erst am Tag danach so der Impact aufs System kommt. Hast du so Sachen auch schon gelernt?
Bei mir ist eigentlich nach dem Sport häufiger grün, als es dann auch so eine schlechte Erholung nach sich zieht. Aber ich glaube, es liegt dann einfach daran, dass ich an Tagen, an denen ich Sport mache, eben auch so die Dinge befolge, die meinen Schlaf fördern und die Erholung. Und an Tagen, wo ich keinen Sport mache, eher das Gegenteil.
Das kommt auf jeden Fall dazu.
Man bekommt ja wirklich dann, also man hat ja eher grundsätzlich so ein Gefühl, wonach man besser schläft oder nicht. Wenn man fleißig das Tagebuch, also das Logbuch quasi in der Whoop-App protokolliert, da kann man halt auswählen aus verschiedenen Verhaltensweisen. Zum Beispiel, hast du Alkohol getrunken, hast du gedehnt, ja, hast du irgendwelche Supplements genommen? Das kann man alles Mögliche so tracken und dann kriegt man noch detaillierter so Einblicke und ich ziehe dann eigentlich immer alle Register an dem Tag, an dem ich Sport gemacht habe.
Ja, also. Du hast recht auf jeden Fall, stimmt schon, das mache ich definitiv auch und halt auch so gleich nach dem Sport, gerade wenn man intensiv Sport gemacht hat, ja. Aber was ich mir dachte ist, wir reden ja hier oft von unseren Erfahrungen und auch oft davon, dass man halt so mit der Zeit Sachen über sich lernt, aber dann dachte ich mir so, ja, jetzt so als Hörer, kriegst ja gar nicht mit, wie das eigentlich so am Anfang ist. Und auch wir haben ja mal angefangen damit und dann habe ich mich versucht, daran zu erinnern. Und weißt du noch, wie du kriegst ja so dein Paket am Anfang, machst das erstmal auf und da ist das Band drin mit dem Sensor. Und dann legst du das erstmal an und die ersten Tage, die sind ja auf jeden Fall noch so ein bisschen diffus. Du versuchst dich mit der App zu beschäftigen, kriegst ja aber, das ist glaube ich, schreibst du auch schon aus, braucht erstmal 4 Tage, um so eine Grundkalibrierung durchzuführen, also von deinen Systemwerten, von deinen biometrischen Daten, die da erfasst werden. Und ich glaube dann nach 30 Tagen hat man so diese richtige Kalibrierung und danach währenddessen beginnst du dich mit dir zu beschäftigen, mit dem, was der Whoop misst und danach kannst du quasi so in die ganzen Features reindiven und starten, dich damit zu beschäftigen.
Ja, man muss sagen, dass du eigentlich ja ziemlich schnell einen Einblick erhältst, was so die großen Sachen sind, die deine Erholung oder den Schlaf verändern. Das passiert auf jeden Fall schon innerhalb dieser 30 Tage, aber um jetzt deine individuellen Werte noch besser zu verstehen, braucht das Gerät halt mehr Daten oder die App, die dann die Daten verwertet. Weil die Erholungswerte, die entstehen ja aus Zusammenhängen verschiedener biometrischer Daten, die das Whoop eigentlich misst. Ja, also zum Beispiel die Herzfrequenzvariabilität, Ruhepuls, natürlich die Schlafdauer, aber dann werden ja auch noch so Sachen wie Atemfrequenz und so weiter gemessen, die ja dann auch individuell sind. Ne? Also man kann ja jetzt nicht pauschal sagen, HRV 100 ist gut, sondern für manchen, wie für mich, ist auch eine Zahl unter 100 gut.
Ja, und dann weiß ja selber so, dass die App und der Sensor lernt halt auch aus deinem Verhalten und es ist halt nicht immer gleich. Auch nach 30 Tagen hat er nicht deinen kompletten Lebensrhythmus da einmal abgebildet und die Sachen, die du so machst. Aber wir wollen auch nicht ganz ausschweifen und hier in die absoluten Details reindiven. Wenn du jetzt auch Lust bekommen hast, mit Whoop an dir zu arbeiten und neu einzusteigen, dann kannst du das mit uns auf jeden Fall auf join.whoop.com/besenwagen tun. Und da bekommst du nämlich genau diese ersten 30 Tage kostenlos und kannst dann schon mal schauen, wie sich das Ganze bei dir abspielt. Und danach kannst du auch jederzeit kündigen, falls es nichts für dich sein sollte. Aber diesen Benefit bekommst du auf jeden Fall mit Besenwagen und kannst dir das Ganze nochmal in unseren Shownotes anschauen. Und wenn du dabei bist, komm gern zu uns in die Besenwagen-Gruppe. Den Link für die Gruppe findest du auch in den Shownotes.
Jo. Ich weiß zwar nicht, was du in Sydney machen willst, aber die Tour.
Ach, keine Ahnung, ich habe einfach Sydney.
Ist zwar auch in Australien, aber nicht in Sydney. Melbourne, oder? So ist doch
keine
so
Ahnung.
Ein Angelpunkt von der Rundfahrt.
Einmal umsteigen in Sydney.
Sydney ist wahrscheinlich die ganz andere Ecke, ne?
Ja, es ist auf jeden Fall ein gutes Stück weit auseinander. Australien ist ziemlich groß, habe ich da festgestellt, als ich mal da war.
Ja gut, das kann ich auf der Karte auch erkennen.
Nee, auf der Karte sieht es eben nicht so groß aus. Also, da denkst du, da kannst du ja mal eben hinfahren oder so, aber dann.
Okay.
Ja, aber endlich wieder Radrennen gucken, ne?
Ja, genau, endlich wieder Radrennen gucken. Aber es ist doch früher, als ich erwartet hatte irgendwie. Also jetzt so Frauentour Down Under habe ich ja schon jetzt irgendwie ein paar Mal geguckt die Woche, aber ich musste immer Real Life gucken, weil da war ich noch nicht
wach. Ja, also ist ja immer nur Real Life.
Ja, aber letztes Jahr war das ein bisschen später, oder kann das sein? Also ich bin der Meinung, dass ich letztes Jahr immer noch live gucken konnte, die Zernfahrten.
Ich weiß ja nicht. Ich habe es immer erst zu meiner Frühstückszeit geguckt.
Hat sich schon die Zeit, hat sich seit letztem Jahr schon so mehr, immer mehr verschoben. Das ist wegen Klimawandel auch und so.
Ja, und Alter. Ja.
Ja. Bevor wir in die aktuellen Themen reingehen, haben wir uns ja auf die Fahne geschrieben, jetzt immer noch mal so ein bisschen über die vergangene Folge zu reden, beziehungsweise Feedback mit einzubeziehen. Und eine interessante Frage hat mich oder uns erreicht und wir können jetzt mal alle unseren Senf dazugeben. Es hat nämlich ein Hörer geschrieben, lieben Gruß geht raus, dass wir schon öfter gesagt hätten, ein langer Oberkörper, ein verhältnismäßig langer Oberkörper seien die besten Voraussetzungen zum Radfahren, zum Schnellradfahren und warum das denn so wäre. Okay, ich versuche mal zu konzentrieren und mal so aus meiner Warte zu erklären. Es gibt auf jeden Fall verschiedene Gründe, warum das so ist. Erstmal, wenn man sehr klein ist und einen verhältnismäßig langen Oberkörper hat, ist trotzdem blöd. Also wenn die Beine zu kurz sind, ist natürlich blöd. Mit kürzeren Kurbeln heutzutage wird es auch besser. Hier haben wir vielleicht Beispiel Domenico Pozzovivo. Extrem schwieriger Tritt, extrem schwierige Position auf dem Rad. Und der Typ ist auf jeden Fall ein Phänomen. Ich glaube, der ist 1,50 Meter. 64 oder 65, noch kleiner. Ja, so gefühlt auf jeden Fall 1,50 Meter. Und hat auf jeden Fall auch keinen langen Oberkörper und der muss wirklich mit den Beinen seitlich an seinem Oberkörper vorbeitreten. Und deswegen sieht das so breitbeinig aus, um über die Kurbel zu kommen. Aber egal. Beispiel, letzte Folge war Tom Bohnen. Ich würde sagen 1,90 Meter oder noch größer,
Andi. Bisschen größer, glaube ich.
Du weißt, bisschen größer als 1,90 Meter. Sehr langer Oberkörper im Vergleich zu den Beinen. Für jeden Radfahrer gilt, wenn das Becken eher aufrecht auf dem Sattel steht, kann man sehr gut seine Kraft übertragen, wenn man im Sitzen fährt. Das bedeutet, wenn mein Oberkörper kurz ist und ich den Lenker, der relativ weit weg dann von mir ist, erreichen will, kippe ich das Becken so mit nach vorne, um den Lenker zu erreichen. Dadurch kippe ich quasi den Oberkörper auf die Beine drauf und mache mir die Aufwärtsbewegung der Beine zu. Und wenn ich einen sehr langen Oberkörper habe, kann ich das Becken gerade stehen lassen und kann dann, ihr könnt euch das im Fernsehen mal angucken bei den sehr guten Radprofis, kann dann so einen Buckel aber im unteren Teil des Rückens machen. Nicht so ein quasi Modum-Buckel oben, sondern ich habe dann schon mal so einen Knick in der Lendenwirbelsäule oder oberhalb der Lendenwirbelsäule im Übergang zur Brustwirbelsäule. Somit kann ich die Biomechanik der Beine im Vergleich zum Becken, denn viele Muskeln, die die Beine bewegen beim Radfahren, beginnen am Becken. der Gluteus zum Beispiel oder der Rectus femoris, der vordere Oberschenkelmuskel, der fängt schon vorne am Becken an. Also wenn ich diese Position gerade lassen kann und kann meinen Oberkörper dann erst aufrecht halten und dann abknicken nach vorne, habe ich die Biomechanik der Beine behalten und mache mir die nicht schlechter, indem das Becken wegkippt. Gleichzeitig ist im Oberkörper natürlich vieles, was meine Leistung verbessert, nämlich eine Lunge, ein Organ bzw. Verdauungssystem, ein Herz. Und so einfach das klingt, je mehr Platz dafür ist, desto einfacher kann das ganze Zeug auch arbeiten. Wenn ich mir das nämlich dann auch durch mein Becken nach vorne kippe und mein Beinarbeit in den Bauch hier und da abschnüre oder auch so Arterien im Becken, klemmt man sich gerne mal ab, wenn das klein wird oder der Winkel da vorne klein wird, dann kann es nicht mehr so gut arbeiten. Und Punkt Nummer 3 von meiner Seite, Aerodynamik. Man hat jetzt ja gelernt, es ist nicht mehr wie in den 90ern oder 2000ern, dass viel Überhöhung, also Sattel sehr weit überm Lenker cool und schnell ist, sondern Überhöhung wird immer weniger und man hat gelernt, dass das aerodynamischer ist. Wenn ich jetzt kürzere Beine und einen langen Oberkörper habe, fahre ich tendenziell einen relativ großen Rahmen, aber einen relativ kleinen Sattelstützenauszug und kann meinen Körper dann aerodynamisch halten. Ansonsten kann ich natürlich auch mit einer anderen Körperform fitten, dann brauche ich aber vorne, fahre ich einen kleineren Rahmen und brauche vorne ein paar Spacer mehr, um das zu fitten. Soweit von meiner Seite.
Wie so ein Dackel. Habt ihr noch Text dazu? Der sieht auch schon aerodynamisch aus, oder?
Dackel sieht aerodynamisch aus, ja.
Sonst habe ich nichts dazu hinzuzufügen.
Ja, ich glaube auch so hier Schwerpunktverhältnis, wo habe ich auf dem Rad den Schwerpunkt für Kurvenlage und Bremsverhalten und so weiter, ist glaube ich auch in dem Fall nicht schlecht. Wenn ich einen kurzen Oberkörper habe, muss ich immer relativ weit vorne auf dem Sattel sitzen, heutzutage bei den Fittings. Ist jetzt auch nicht so super förderlich, wenn ich irgendwie schnell durch die Kurve fahren will. Aber ja, die Liste kann wahrscheinlich auch noch erweitert werden, aber das sind jetzt mal so die ersten Punkte und ich hoffe, ich habe diese Frage schon mal zur Zufriedenheit beantwortet. Bitte Feedback dazu wieder.
Genau, wenn ihr die Wahl habt, also lieber lang Oberkörper wählen.
Genau.
Oder dran arbeiten, kann man das viel dehnen auf jeden Fall.
Ja, also heutzutage kann man ja alles stretchen, alles verlängern, ne?
Es macht Sinn, auf jeden Fall, für einen Radfahrer. Es gibt auch eben viele Beispiele vom Boden. Aktuell fällt mir jetzt hier noch Jonas Rutsch ein, bei dem ist sogar noch ein bisschen extremer.
Es gibt auch immer Gegenbeispiele, also gar keine Frage. Das bedeutet nicht, wenn es andersrum ist, dass man dann ein sehr schlechter Radfahrer ist. So
übermäßig lange Arme wären ja auch okay. Dann könntest du immer noch dein Becken aufstellen.
Ja, genau. Aber das wäre schon nicht mehr so aerodynamisch dann, weil du kommst dann nicht mehr so in diesen Kippvorgang rein. So mit kurzem Oberkörper und sehr langen Beinen ist eher so dieses, was ich eben schon angedeutet habe, eher sehr weit vorne auf dem Sattel, weil dann mache ich den Winkel auch wieder besser, wie ich das Becken zur Kurbel positioniere. Das wird dann auch wieder in die Richtung, in der ein langer Oberkörper, da würde das Becken weiter hinten sitzen und könnte halt trotzdem gerade runtertreten. Und so sitze ich dann weiter vorne und trete ein bisschen mehr nach hinten und habe den ähnlichen Winkel.
Ich meine sehr lange Arme.
Okay. und es gibt auch immer Fahrer, die völlig weirde Fittings noch haben. Also immer weniger. Also das muss man schon sagen. Also Radsport professionalisiert sich in den letzten paar Jahren jetzt wirklich so gut, dass es noch sehr wenige Leute gibt, die sehr weirde Fittings haben und trotzdem sehr schnell sind. Aber wenn du eine extrem gute Lunge und ein extrem gutes Herz hast, dann macht das auch vieles Restliches mit. Und ich habe mir das jetzt bei der Tour Down Under nochmal gedacht, um den Satz fertig zu bringen, jetzt bei der Frauentour Down Under, also ich habe zwei Etappen gesehen und ich habe niemanden mehr gesehen, der schlecht auf dem Rad sitzt. Sie sitzen alle extrem gut, super Tritt, gute Fußhaltung und so weiter. Das war vor ein paar Jahren, habe ich auch, glaube ich, öfter hier im Podcast gesagt, hing der Frauenradsport da im Fitting noch hinter dem Männerradsport hinterher. Und das habe ich jetzt dieses Jahr zum ersten Mal echt nicht mehr gesehen.
Wie wär's bei einem Liegefahrrad?
Ja, da frage ich mich so beim Liegefahrrad, da habe ich dann mal so an die Frage an die Bikefitter, die es noch so gibt, die so mit dem Lot das Knie über den Pedal positionieren, wie das dann da machen.
Das mit Magneten.
Ja. Oder halt, ja. Mit so einer, wie heißt das Ding, was so Maurer haben?
Ein Laser.
Nee, ja, heutzutage wahrscheinlich ein Laser. Ich meinte das mit der mit Wasserwaage, genau, mit der Blase drin.
Na gut, sonst nicht so viel passiert, wa?
Nee, Andi hat eigentlich schon Geschichten, glaube ich, so. Der war unterwegs.
Ich war ja, stimmt, letzte Woche bei den, also in der Region um Kalpe, Denia, Benidorm, so, richtig schön da, muss ich sagen. Also ist jetzt nicht meins persönlich, aber hat sich so etabliert als der Hotspot für die Teamtrainingslager.
Das muss ja total krank sein da, wenn du da Fahrrad fährst. Also ich habe jetzt schon ein paar Mal gehört, dass du wirklich nur noch Profiteams eigentlich dann siehst jetzt zu dieser Jahreszeit. Ja, also nur noch, du fährst los und dir kommen alle 5 Minuten kommen dir Profis entgegen.
Also ich glaube, es sind fast alle da, jetzt also von den World Tour Mannschaften. Ja. Bora, die sind nach wie vor auf Mallorca. Uno X ist auch wieder auf Mallorca.
Ich habe heute Gofides Frauen gesehen auf Mallorca.
Ja, kann sein, dass die da auch sind.
Also
aber
sind hier,
Gofides aber Männer habe ich auf jeden Fall auch gesehen. Ja, wenn du da so unterwegs bist, da kommen dir auf jeden Fall öfter mal ein paar Profis entgegen oder du musst die überholen. Wobei natürlich da die Trainingsstrecken eher so ein bisschen in die Berge reingehen. Und ja, die Hotels aber trotzdem alle dann da in den Orten sind. Und ja, war eigentlich ganz cool. So, wir hatten jetzt nicht so viele wirklich Business-Termine vor Ort. Waren hauptsächlich da, um die Fahrer zu sehen, jetzt so nach der Off-Season mal wieder. Und ich war 3 Tage insgesamt da und das hat dann auf jeden Fall auch gereicht. Also so mein Trash-Talk-Ressourcen waren dann danach auf jeden Fall verbraucht.
Und Andi hat eben schon ein paar Storys erzählt. Ich würde jetzt noch, also wir halten die natürlich disclosed, die Inhalte von diesen Trash-Talks, aber mich würde es nochmal interessieren, welches Team war das, welche?
Also das ist, ja, da würde ich uns viele Tipps geben, aber auch innerhalb dieses Teams gibt es halt auch total Unterschiede und das habe ich jetzt auch nochmal im Nachhinein gedacht, als dann dieses Trainingslager jetzt am letzten Wochenende zu Ende ging und so die Fahrer so ihre Social Media Posts dazu gemacht haben und was sie dann da so posten und dann gerade mit Rückblick auf die vom Niveau her sehr unterschiedlichen Gespräche, die man da geführt hat, haben das die Instagram Posts eigentlich auch ganz gut wiedergegeben, also ja, ist aber eigentlich immer cool, jetzt auch so, also ich mochte als Fahrer die Region nicht so zum Trainieren, mir war das schon immer ein bisschen zu viel Verkehr da, im Vergleich jetzt zum Beispiel mit Mallorca, das ist natürlich auch schon alles ein paar Jahre her, aber so, ja, jetzt einfach für mich jetzt heute ist es natürlich ganz cool, weil wir da viele Jungs und Mädels sehen können und auch so jetzt nach der Offseason, da freut man sich auch schon wieder so ein bisschen mehr so Radsport-Zirkus mitzubekommen. Und ja, ich habe in einem Hotel, in dem ich auch dann gewohnt habe, da war dann auch Lidl Track im Hotel und dann im Treppenhaus habe ich so, aber so, ich habe noch so, ich habe gar nicht geguckt, wer mir entgegenkommt und so im letzten Augenblick dachte ich so, oh krass, Lennart Kemner. So, und der ist ja jetzt zu Lidl Track gewechselt und ich meine, ich kenne ja sehr viele bekannte, erfolgreiche Radfahrer auch persönlich, arbeite nicht nur mit denen zusammen, sondern kenne die auch so und mit Lennart Kemner eigentlich gar nicht so viel zu tun, den kenne ich wirklich nur aus dem Fernsehen, so, weißt du? Also ich bin auch meistens so bei den Rennen in Belgien.
Ganz kurz, hattest du Starstruck?
Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Ich so, boah, krass, Lennart Kemner. Okay. Und dann gehe ich so weiter und denke so, ja gut, ich habe gerade unten mit Mats Pedersen gesessen, ist jetzt auch nicht so ein schlechter Radfahrer. Aber das war so, aber vielleicht liegt es auch daran, dass man so gar keinen direkten Kontakt hat, ne? Weil, wie gesagt, ich kenne ihn nur aus dem Fernsehen.
Lennart Kemner wurde ja hier schon sehr oft als Gast angefragt von Hörern und kann man dazu sagen, Kontakte bestehen. Also eigentlich hätten wir den letztes Jahr schon mal im Podcast gehabt. Aber leider ist er dann vorher verunfallt. Glücklicherweise ist er jetzt wieder im Sattel und ich werde
ihn bei seinem Management dieses Jahr wieder anfragen, aber wir warten, wir geben ihm nur mal so ein bisschen Zeit, um erstmal wieder ein bisschen Rad zu fahren. Gucken wir erstmal, wie es läuft.
Ja. Ja.
Und Daumen sind gedrückt.
Dann habe ich noch einen gesehen, den ich öfter auch im Fernsehen sehe, und zwar Mathieu van der Poel, aber den habe ich nicht auf dem Fahrrad gesehen, sondern im Auto, und es war kein Lambo, wenn ich das jetzt hier sagen darf.
Ja. Ich weiß, was war.
Was war es, ein Audi?
Nee, der fährt privat eine andere Marke, also ich weiß gar nicht, wie dieser Lambo-Deal da, ich glaube, das ist nur, wenn er in Belgien irgendwo zum Rennen kommt, oder? Oder Paul?
Nee, der hat mehr als ein Auto, Andi.
Ja, ja, gut, aber anscheinend hat er nicht mehr als einen Lambo oder zumindest keinen in Spanien.
Ja, zumindest hat er keinen in Spanien. Vielleicht hat er auch einen, aber da ist er was anderes gefahren.
Ja, der mag halt auch Autos. Da stehen halt ein, zwei rum.
Ja, das war jetzt so kein spektakuläres Auto auf jeden Fall. Sehr bodenständig.
Aber war es rot und alt?
Nee, war weiß.
Noch nicht mal da?
War weiß.
Lada Niva?
Lada Niva war es auch nicht, also. Aber, ja.
Fiat Cinquecento.
Der war auch in diesem.
Aber die Allrad-Variante, ja.
Okay. Ich glaube, der wohnt gefühlt auch den ganzen Winter in diesem Hotel mit den Höhenzimmern, oder? Wo man, also, da gibt es ein Hotel in der Nähe von Denia, ist es dann, glaube ich, ne?
Ja, der wohnt ja da unten allgemein.
Ja, aber ich habe den also an diesem Hotel getroffen. Ich weiß nicht, ob er da jetzt, ich glaube, denn da war er jetzt nicht nur zum Mittagessen.
Also die Infos, die ich eventuell habe, gehört habe, ist, dass der ganz oft auch von zu Hause irgendwie hinfährt. Also zum Trainingslager und so, dass er dann gar nicht da ist. Also ich glaube, der wohnt da wirklich sehr nah an diesem Hotel auch. Ich glaube, das ist alles nicht so weit weg voneinander.
Aber es war ja sonst niemand von seinem Team da, deswegen habe ich mich auch gewundert. Aber jedenfalls gibt es ja ein
Hotel. Sein Kameramann ist doch da.
Was Höhenluft simuliert in den Zimmern. Das wird von ein paar Teams genutzt.
Naja, ich wollte auch gerade noch was erzählen, aber ich habe schon wieder vergessen.
Oh, und ich hab News und noch keine News zu One Cycling. Ich weiß jetzt zumindest, warum man nicht so viele Informationen dazu bekommt. Und ich glaube, wir haben das auch schon angeschnitten in der letzten Folge. Es gibt tatsächlich so eine Verschwiegenheitserklärung, die alle Beteiligten da unterschreiben müssten. Und deswegen.
Ja, klar.
Sagt auch keiner was. Aber mit einem, man kann ja auch manchmal so aus dem Gesichtsausdruck der anderen Person ein bisschen was rauslesen. Und ich meine da rausgelesen zu haben, dass es kommt. Also das scheint sich zu bewahrheiten. Kann man jetzt nochmal nachhören, wer die letzte Folge nicht gehört hat.
Gut.
Wird spannend.
Ich hoffe, dass auch das Team Solution Tech Vini Fantini ein Teil davon wird. Also wir haben letzte Folge von dem Toskana, das hieß irgendwie, das Team hatte so einen Übergangsnamen, weil die hatten keinen Hauptsponsor. Und da hieß es irgendwie so Toskana Racing irgendwas. Das heißt jetzt offiziell Team Solution Tech Vini Fantini. Und wir wurden jetzt noch ein paar Mal gefragt, ich habe das auch in der Story gepostet vom Besenwagen-Account, dieses Trikot, weil wir so begeistert waren davon. Danach hat nochmal jemand, der hat die Story verpasst, hat nochmal jemand nachgefragt, habe ich nochmal geschickt. Deswegen habe ich mir das die Woche noch ein paar Mal angeguckt und ich wollte euch jetzt nochmal so fragen, da ja halt sehr viele Sponsoren drauf sind und die auch hart Geld brauchen, wollen wir nicht nächstes Jahr mal wieder da versuchen, mit dem Besenwagen draufzukommen aufs Trikot?
Wieso wieder?
Wieder, genau.
Das hatten wir, glaube ich, früher schon mal vor, diese Idee, vor 4 Jahren oder so, weil wir machen uns ja eigentlich jede Saison über das Team lustig, dass da 1 Million Sponsoren drauf sind und dass wir wahrscheinlich mit sehr wenig Geld da noch so einen Spot für ein Besenwagen-Logo kriegen würden. Letzte allgemeine Info hier noch, Twitter-Bubble Return auf Blue Sky.
Ja, habe ich auch, vielen Dank für die Infos dazu, habe ich auch gesagt bekommen, aber konnte ich mich jetzt noch nicht so durchringen. Wahrscheinlich bleibe ich jetzt einfach offline.
Also schon so vor 5 Tagen.
Ja, aber ich bin da schon seit ein paar Monaten und ich
muss dir mal folgen.
Ich finde die Leute da halt nicht. So, da ist halt irgendwie so, könnt ihr mir mal alle bitte folgen? und alle, die noch bei X sind, einfach löschen den Account. Also so richtig löschen. Nicht nur abmelden, sondern
ich finde dich löschen. Nicht.
Ja, das, aber ich bin da.
Nur mit einem anderen Namen.
Genau, ich bin The Real Foss. Ja, ich suche die nachher auch mal. Ich glaube,
man findet dich nicht.
Aber man findet mich gar nicht. Ja gut, das ist nee, natürlich dann schlecht.
Wenn ich Paul Voss reingebe, auf verschiedene Weisen, dann ist das schwierig.
Dann muss ich das nachher nochmal anpassen. Okay, aber ja, ich werde jetzt anpassen. Ihr könnt mich dann auf Blue Sky finden. Edit mich, textet mich zu.
Wir machen das wieder groß.
Genau.
Wir sind ein bisschen late to the party, aber Abfahrt. So, Radsport, hä?
Radsport, endlich wieder Radsport.
Paar Updates gibt's. Ich will zu diesem letzte Woche, kurz nach Aufnahme der Folge, wurde veröffentlicht, dass Michel Hessmann bei Movistar unter Vertrag geht. Ich bin mir relativ sicher, dass wir Michel irgendwann dieses Jahr mal in der Folge haben werden und diesen ganzen Fall nochmal von null aufarbeiten. Deswegen will ich dazu gar nichts sagen. Es freut mich sehr, dass er da einen Vertrag bekommen hat im World Tour Team und ich freue mich ihn ab. Ich glaube, irgendwann, ich meine Mitte, Ende März oder so, weiß ich, dass er wieder Rennen fährt, aber keine hundertprozentige Info hier. Ist er wieder im Einsatz? Und vielleicht dann in dem Kontext, wenn er wieder im Einsatz ist, vielleicht kann ich ihn dann überzeugen, hier mal reinzukommen.
Ja, hat mich auf jeden Fall gefreut, das zu lesen. Also man wusste es ja schon irgendwie so, aber bis es dann offiziell ist, weiß man ja, und kann man sich ja nie so sicher sein.
Heute ein Training von Jonas Abrahamsen angeguckt auf Mallorca. Du hast schon gesagt, Uno X ist auf Mallorca, da ist Alexander Christoph mitgefahren. Mm. Du hattest ein paar Gedanken zu Alexander Christoph.
Ja, ich habe mal wieder so ein bisschen in den Statistiken rumgewühlt. ist ja egal, warum, aber jedenfalls ist mir dann immer wieder aufgefallen, dass Alexander Christoph wahrscheinlich so der most underrated Radfahrer ist, den wir jetzt so hatten. Weil man spricht, wir haben ja schon öfter, also Paul und ich hatten ja schon mal die Diskussion, wer so in den, sagen wir mal, letzten 10, 15 Jahren so der beste Fahrer war. Und ich glaube, man muss da schon hingehen und sagen, Alexander Christoph ist da auf jeden Fall ganz, ganz vorne mit dabei. Weil, und das habe ich euch dann weitergeleitet, zumindest mal bei dieser Seite, die sehr viele Radsportstatistik und Ergebnisse sammelt und das auch und die Fahrer auch in so Spezialitäten einteilt, da ist er einfach mal in drei von fünf Kategorien unter den ersten 10. Und bei One-Day Races, also bei Eintagesrennen, führt er diese Rangliste an mit einem massiven Vorsprung vor Michael Matthews, Wout van Aert und Mathieu van der Poel. Jetzt sind die Plätze 3 und 4 jetzt noch nicht, also die haben noch ein paar Jahre vor sich, aber um dieses Gap auch einfach zu schließen und am Ende dann auch auf über 11.000 Punkte oder was er jetzt da hat, zu kommen, also aktuell fahren die da mit 7.000 durch die Gegend, da bin ich mal gespannt, ob sie das schaffen, die Kollegen.
Um genau zu sein, der ist sogar Top 5 bei allen, eigentlich einmal gewinnt er, einmal ist er Zweiter und einmal ist er Vierter, das ist schon krass, also in diesem Ranking, ja.
Und Andi, du hast auch schon gesagt, so, der ist jetzt nicht mehr der Beste der Welt, aber der ist schon auch immer noch da.
Ja, ja, ja. Also ich glaube, der hat letztes Jahr, die Statistik habe ich mir nicht rausgeschrieben, aber auch auf jeden Fall ein paar Radrennen gewonnen, 5 oder 6. Also jetzt, da war jetzt keine Flandern-Rundfahrt mehr dabei, aber macht so trotzdem noch sein Ding. Und ich glaube, ein Jahr will er auf jeden Fall auch noch machen. Also der ist jetzt, das ist glaube ich mein Jahrgang. Und ich kann mich auch noch recht gut an so meine erste Begegnung mit ihm erinnern. Und das war nämlich gar nicht so, also es war noch zu U23-Zeit damals, aber nicht in einem U23-Rennen, sondern es gab damals in Bochum ein Profirennen, den Sparkassen-Giro, ne, Paul?
Ja, so richtig.
Wo wir als U23-Fahrer für unsere jeweiligen Teams damals am Start waren. Und der Stadtkurs hatte auf jeden Fall einen so einen Anstieg, der für uns beide damals nicht so einfach war. Und wir einfach die letzten, ich glaube, 5, 6, 7 Runden immer als Letzter und Vorletzter über diesen Berg drüber gefahren sind. Also immer abwechselnd. Und egal, wie wir in diesen Berg reingefahren sind, wir kamen auf jeden Fall immer so da raus und haben dann aber auch den Sprint vom Feld nachher gewonnen. Er hat den Sprint gewonnen, ich war Zweiter. Und seitdem haben wir uns eigentlich immer gut verstanden und so im Laufe der Jahre öfter mal wieder gesehen. Er hat es nur ein bisschen seriöser dann betrieben und ein bisschen länger.
Ja. Was mir in dem Zuge wieder eingefallen ist, was ich vorhin noch thematisieren wollte, das Fahrrad, was sie jetzt fahren, die fahren jetzt dieses neue Ridley Noah Fast, das ist, glaube ich. Wir hatten schon eine heiße Diskussion, war es jetzt nicht bei uns im Chat, aber als ich das Rad gesehen habe, habe ich mich halt echt gefragt, welchen Gedankenprozess haben die Ingenieure beim Design dieses Rades? Also wie weit wird da gedacht, was passiert eigentlich, wenn Leute dieses Fahrrad ohne dieses Cockpit fahren? Ich finde dieses Cockpit, was darauf geschraubt wird, jetzt auch nicht unbedingt wunderschön, aber zumindest passt es zum Rad. Aber ein Teil der Profis in diesem Team fährt dieses Fahrrad ohne dieses Cockpit und dann hängt da irgendein Vorbau, der wirklich aussieht wie von XLC. Kennt ihr diese Marke XLC, also so quasi so Baumarktvorbauten? So einfach nur klassisch rund.
Ein ganzes Werkzeug ist doch von XLC.
Ist das nicht der Sponsor von UAE, der neue?
Nee, das ist was anderes. Die ballern da diesen Vorbau auf und der Vorbau geht quasi oben in das Oberrohr. Also das Rad ist so designt.
Also vielleicht ist es ja nur eine provisorische Zwischenlösung, Paul. Das wissen wir jetzt nicht.
Aber Andi, ich muss auch da sagen, auch das ist ja auch so Endkunde.
Davon wurden auf jeden Fall Fotos gemacht.
Genau, davon wurden Fotos gemacht und auch veröffentlicht. Und auch das Kettenblatt von FSA sieht auch aus wie 2010. Ich finde, das Rad mag schnell sein, ne? Und ich fand auch das vorige Noah Fast echt auch ein schönes Rad. Aber ich finde das jetzt gerade irgendwie echt schwierig. Das ist so, klar ist...
Ich habe Fotos gemacht am Wochenende, die können wir posten.
Ist schnell und so, aber wahrscheinlich schnell, ich weiß es nicht. Aber das ist halt ästhetisch, ist das nicht. Egal in welcher Konfiguration, wenn du da so wenn du nicht mal in der Lage bist, mit irgendeiner Art von Spacer irgendwie schön einen Vorbau darauf zu bauen, einen normalen oder ein anderes Cockpit, ich finde, dann ist so ein Rad einfach nicht mehr ästhetisch.
Dafür haben sie es ja nicht gebaut und ich glaube auch, dass kein normaler Mensch...
Ja, aber Leute müssen das doch
kaufen. Ja, aber kein normaler Mensch wird mit einem normalen Vorbau damit fahren. Weißt du? Also das ist jetzt wahrscheinlich nur, weil irgendein Profi irgendeine spezielle Sitzposition fahren will.
Christoph selber fährt da rum wie so ein Ochse mit dem Ding.
Man weiß, also vielleicht ist der Lenker ihm nicht stabil genug oder wie auch immer, ja, also... Da kann ich ihn mal nachfragen, wenn ich ihn sehe. Bei der Mallorca Challenge oder so.
Aber wir können uns darauf einigen, dass es jetzt nicht unbedingt die schönste Variante ist.
Nee, ich bin sowieso eigentlich bei keinem Rad-Fan von diesen integrierten Vorbau-Lenker in den Rahmen-Dingern. Also das sah bis jetzt noch nirgendwo gut aus, oder?
Nee, also ich finde jetzt das Colnago gefällt mir leider immer besser, um ehrlich zu sein. Das tut mir fast schon selber weh.
Den Lenker, da finde ich ja total. Rahmenform fand ich ja schon von Anfang an gar nicht so verkehrt, aber dieser Lenker ist halt so krass, wie so Flügel.
Ja, genau, aber das finde ich halt irgendwie geil. Ist halt so krass konsequent einfach durchgezogen. So, und Cervelo zum Beispiel kannst ja auch nichts anderes draufbauen. Also, du musst das ja fahren, ne? Also, du hast gar nicht die Variante. Oder die Möglichkeit, was anderes raufzumachen. Ich finde, das geht dann irgendwie immer noch, auch wenn ich jetzt das Cervelo persönlich nicht als das schönste Rad sehen würde. Aber solche Rahmen, wo man das so raufstecken kann, finde ich halt irgendwie dann immer, fühle ich halt gar nicht. Ja, Entschuldigung, dass ich jetzt hier irgendwie noch so ein Radtalk reinschieben musste. Das musste ich loswerden. Ja,
wir werden uns in naher Zukunft diese ganzen neuen Fahrräder nochmal genau angucken und vielleicht nochmal in so Kategorien einsortieren. Vielleicht aber auch nicht. Mal gucken. Auf jeden Fall kommt da nochmal eine Folge. Ich würde mal sagen, irgendwann im Februar. Ich muss da nochmal unseren Redaktionschef fragen. Paul fragt sich gerade, wer der Redaktionschef ist.
Wir mussten ja jetzt schon ein bisschen umschmeißen.
Ich frage mich gerade, welche Folge das ist. Hier werden anscheinend geheime Treffen gehalten, bei denen ich nicht involviert bin.
Ja, das stimmt.
Okay.
die Vermutung ist richtig. Radrennen gab's. Tour Down Under. Erste große GC des Jahres geht an Noé Mirug. Habe ich auch direkt mal angefragt. Mal gucken, ob wir die jetzt demnächst auch mal in unseren Redaktionsplan reinschieben können. Ich weiß nicht, ob die, also Schweizerin, ob sie Deutsch spricht. I don't know. Also wäre jetzt auch egal, aber ich habe sie mal vom Besenwagen-Account auf Deutsch angeschrieben. Mal schauen, ob wir eine Antwort bekommen. Dann gab es fürs deutsche Team Ceratizid gab es was zu feiern und fürs halbdeutsche Management Corsesport gab es auch noch was zu feiern, um die drei Etappen jetzt nochmal abzufrühstücken. Eine, die mittlere, hat Neu-Mirück gewonnen. Die erste wurde von Ceratizid. Ich habe den Namen auf jeden Fall selbst nicht auf dem Schirm gehabt, aber Danique Hengefeld, Niederländerin, 22 Jahre. Und die dritte Etappe hat Chloe Dalgert abgeschossen.
Das wären jetzt aber auch so Ceratizid-Moves, oder? Kann das sein? Die Art und Weise, wie die Etappen gewinnen?
Auf jeden Fall. Ja. Es sind ja nicht unerfolgreich, muss man sagen, ne? Also, ja. Paar Fahrerinnen leider verloren. Letzte Saison nochmal spät. Aber diese Fahrerin zum Beispiel geholt und direkt gestochen. Mhm. Die ist neu im Team.
Ja. Nee, die Etappe habe ich auch, habe ich mir auch angeschaut.
Sie kommt solo an, 36 Sekunden Vorsprung.
Genau, fährt, irgendwann ist eine Australierin, ist das glaube ich vorne raus, ne? Oder Briten, ich weiß gerade gar nicht mehr, holt irgendwie die Bergpunkte, dann alles wieder zusammengerollt und dann attackiert die Fahrerin von Ceratizid und kommt an. Ich fand dann aber die zweite Etappe, die Naomi gewonnen hat, auch spannend. Vor allen Dingen hat man da auf jeden Fall gesehen, dass Chloe Dygert gut trainiert hat die letzten Monate, weil die da schon ein paar Raketen gezündet hatte. Und ja, gewinnt dann halt auch die letzte Etappe souverän, ne?
Ja, völlig ungefährdet auch.
Ja. Ein
super langen Sprint, dachte ich so, ob das reicht, aber ja, hat man dann relativ schnell gesehen, dass es reicht. Habt ihr euch gefreut, Andi?
Klar.
War aber klar, ne?
klar war das dann nicht. Also kann sich ja selten sicher sein, ob man sich über irgendwas freuen kann oder nicht. Und gerade so erste Rennen der Saison.
Also falls hier Fragezeichen entstehen, in Chloe Dygert ist bei der Managementagentur, bei der Andi arbeitet.
So sieht's aus. Ja, hoffentlich haben wir dann diese Woche noch ein bisschen mehr zu jubeln. Oder einfach,
ja,
also ob jetzt als Corso-Agent oder vielleicht auch als Besenwagen-Host hier, weil wir haben ja auch wieder eine Einsendung von, also wir haben ja eigentlich auch eine Mannschaft da am Start, kann man ja sagen.
Ein ja, klar.
All-Star-Team. Also
Besenwagen All-Star-Team auf jeden Fall immer immer stabil vertreten. Wollen wir ihn kurz anhören, oder was?
Ja, gerne. Schieß mal los.
Der Besenwagen, Freund des Besenwagens, Henry Uhlig, gerade in Australien im Einsatz, natürlich noch nicht Tour Down Under, denn die fängt erst heute an, wo wir, also die erste Etappe ist heute durch, wo wir Dienstag aufnehmen. Aber vorher gab es schon mal so ein Kriterium. Es ist nur ein Amateurrennen, aber es ist halt wie ein World Tour Rennen besetzt, weil die ganzen Fahrer schon, die am Start sind, die bei der Tour aneinander starten. Henry Uhlig wird dort Zweiter oder Dritter?
Nee, Zweiter.
Zweiter, genau. Hinter Sam Walesford.
Servus und hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Henry Uhlig und ich berichte von der Santos Tour Down Under. Heute ist noch Montag, das heißt morgen beginnt die erste Etappe hier in der Hitze Australiens. Am letzten Samstag stand schon ein kleines Kriterium an. Dazu würde ich gern kurz berichten. Vorab, wir haben schon 5 Kängurus gesehen. Heißt, an sich hat sich die Reise schon komplett gelohnt. Nee, genau. Am Samstag stand dann das Kriterium an. Ja, Erwartungen waren jetzt nicht so hoch. Wir sind am Tag vorher im Training leider gestürzt in der Kurve und hatten ein paar Verletzungen, aber war nicht allzu schlimm. Und dementsprechend ging das Kriterium auf einem 1,6 Kilometer Rundkurs relativ rasant zur Sache mit allen Fahrern, die auch bei der Tour d'Ananda am Start stehen. Ich habe mich immer gut vorne gehalten. Es hat mich ein bisschen an meine Crit-Zeiten in der Schülerklassen erinnert. Und genau, da habe ich versucht, mich immer vorne zu halten, lieber ein bisschen mehr Energie zu investieren. Und eigentlich sollte ich ein Leadout fahren für Simon de Heers. Aber irgendwie haben wir uns nicht gefunden. Und dann bin ich in der letzten Runde innen an allen vorbeigefahren, habe Simon angeschrien, er konnte nicht mehr mitfahren. Und bin dann ohne zu bremsen in die Kurve, dachte kurz, ich stürze schon wieder. Aber zum Glück hat mein Hinterrad gehalten, nicht so wie im Münsterland. Und dann bin ich in der Sam Walesford Zweiter geworden. Ehrlich gesagt, nach der Kurve dachte ich kurz, ich kann einen noch besiegen, Sprint. Aber je länger der Sprint wurde, umso mehr habe ich meinen Sprint vor der Kurve schon büßen müssen. Genau, aber wer da auch nochmal Zeit hat, da sieht man mal, was so kleine Sekunden im Radsport ausmachen. Ich habe Simon angeschrien, unseren Sprinter Simon de Heers. Er soll mir folgen, hat er nicht gemacht, ist außen geblieben und ist gerade rein in die Bande gefahren. Also falls wer Zeit hat, das Video rauszusuchen, ist ein relativ interessantes Video. Rückblickend kann man da, glaube ich, gut drüber reden, weil es allen gut geht. Ist mit 60 geradeaus in die Bande reingefahren. Aber unser Simon, auch genannt Eddie Canyon, ist anscheinend stärker als die Bande. Ich glaube, die Bande hat mehr Schmerzen gehabt als er. Dementsprechend sind wir dann für morgen motiviert. Also ihr hört es ja dann relativ spät. Ich hoffe, dann haben wir schon ein paar Erfolge zu vermelden. Und genau, wir machen das Leader dann für Simon. Und ich denke, wir können auch ein Ding abschießen. Und noch kurz zum Schluss, ich glaube, die wichtigste Frage, die alle interessiert, ja, es gibt Nutella und ich war auch sehr erleichtert, davon zu hören. Und seitdem gibt es natürlich wieder jeden Tag mindestens ein Nutella-Brötchen. In diesem Sinne, ich hoffe, es war jetzt nicht zu langwierig und haut rein. Viel Spaß beim Weiterhören des Podcasts. Euer Henry.
Ich finde es auf jeden Fall gut, dass er den Einstieg einfach, ja, man merkt, wo er die letzten Jahre sehr viel Zeit verbracht hat. Bei der Polizei schön mit Ordnung, weißt du? Schön eine Linie durchgezogen, schön straff. Ja.
Absolut. Erste Rückmeldung dazu. Erster Tag jetzt noch nicht der Mega-Erfolg. De Heers wird Sechster heute bei der ersten Etappe der Tour Down Under und Henry wird Zwölfter.
Ja, ein bisschen, also ich habe mir den Sprint dann heute Morgen zum Frühstück, beziehungsweise vor dem Frühstück schon angeguckt und obwohl ich da noch keinen Kaffee getrunken habe, hat mich das ganz schön gestresst, muss ich sagen. Also da war ich, ich bin jetzt schon so weit, dass ich mir so einen Sprint angucke und denke so, dann bin ich jetzt froh, hier auf der Couch zu sitzen und nicht unbedingt da mittendrin.
Ja, Sam Welsford schießt das Ding ab, wie auch das Kriterium. Also bei ihm, gut, zum Heimrennen immer Top-Fit. Für Bora natürlich Top-Start ins Jahr. Mal schauen, wie es da weitergeht.
Ja, weil letztes Jahr ähnlich, ne? Ja. Und danach kam
ja, genau.
Ich wollte gerade sagen, danach kam nichts mehr, aber danach kam Olympia für Sam Welsford, muss man ja fairerweise sagen. Aber das in dem Kontext wird eigentlich nur spannend. Ist der nächste immer noch Sprinter für Bora oder woanders und holt Bora dann anderen Sprinter? Weil ich kann euch jetzt schon mal sagen, auf dem Transfermarkt, da sind dieses Jahr so einige Sprinter.
Mhm. Wer ist auf dem Markt?
Also fast alle, wenn du so willst.
Ja, aber Sam Welsford unter anderem.
Okay, wer ist nicht auf dem Markt? Also Jasper Philipps ist nicht auf dem Markt?
Ja.
Ist Pedersen auf dem Markt?
Nee. Okay. Also den ich auch immer noch nicht so richtig als Sprinter zählen würde, aber so ziemlich alle anderen, ja. Also Gronewegen zum Beispiel, also außer, die haben natürlich jetzt alle schon verlängert und das noch nicht kommuniziert, das weiß man nicht, ne? Olaf Koy auf jeden Fall noch nicht. Merlier, soweit ich weiß, auch nicht. Also so eigentlich das Who is Who der Sprintergarde.
Das ist ja jetzt, um auf letzte Folge nochmal zu sprechen zu kommen, auch nochmal das Gerücht aufgekommen, dass Ineos jetzt noch Caleb Ewan holen will.
Ja.
Da hab ich, da, falls der noch da fahren ich, will, da ist ich, halt die Frage, ob der noch fahren will.
Ein paar Gerüchte aufgeschnappt. Und zwar war meine Vermutung wohl nicht so ganz richtig. Also ich dachte, er ruht sich quasi auf dem mittlerweile angehäuften Familienreichtum aus. Sondern es gab da wohl für ihn die Möglichkeit, zu Astana zu wechseln.
Mhm.
Was dann aber last minute nicht geklappt hat. Und er hatte aber vorher schon seinem jetzigen oder seinen eigentlichen Deal aufgehoben. Ja, und deswegen steht er jetzt ohne da und sucht doch noch ein Team. Okay. Also
will er doch noch fahren.
Ja.
Da ist die Freundschaft zu Luke Rowe kommt ihm da jetzt vielleicht zugute. Mal schauen, ob es noch.
Nee, Luke Rowe ist ja jetzt bei Decathlon. Luke Rowe ist
aber bei, genau.
Ja, gut, aber die Verbindungen nach Ineos sind ja trotzdem wahrscheinlich.
Ja, ich glaube, also.
Bei Luke Rowe noch vorhanden.
So der
bei Decathlon hat man auf jeden Fall Sprinter.
Ja, also Ineos würde auf jeden Fall Sinn machen. Die haben nämlich aktuell nur 27 Fahrer, nachdem Tom Pidcock sich da verabschiedet hat. Und das war schon ein bisschen dünn für so ein großes World-Tour-Team.
Ein, zwei.
Ja, wir haben ja auch ein bisschen Budget dann frei.
Genau, ein, zwei Euro sind auch übrig. Ja.
Ein, zwei oder acht.
Oder auch acht.
Acht Euro. Acht Euro gibt es noch für Caleb. Ja, wollen wir mal so langsam vielleicht Richtung unseres Gastes die Tür aufmachen
das
heute.
Das wird spannend auf jeden Fall, kann ich euch jetzt schon sagen.
Ob der überhaupt da ist.
Ob der überhaupt da ist. Gut, klar.
Letztes Ding, was ich mir hier noch aufgeschrieben habe, haben wir hier in der Vorbesprechung kurz gehabt, aber UCI beratschlagt ja, wie man Radsport sicherer machen kann. Das ist ihr Hauptanliegen, grundsätzlich immer. Ganz weit aus dem Fenster wird sich gelehnt, aber Andi hat das eben gesagt, so, ich wollte es jetzt nochmal für alle sagen, weniger Kohlenhydrate für mehr Sicherheit.
Ja.
Das ist was man ganz gut begrenzen könnte. Und wir drei wissen auf jeden Fall, dass der Radsport in den letzten Jahren deutlich schneller wurde, wegen mehr Kohlenhydraten.
Ja. Also der wurde nicht unbedingt schneller, oder ja doch schneller auch wegen Material.
In der Durchschnittsgeschwindigkeit,
aber sagen wir mal so, die Leistung der Fahrer hat gar nicht so zugenommen, nur die fahren es jetzt halt länger.
Ja, das ganze Rennen teilweise.
Ja.
Ja gut, lassen wir es mal so stehen und jetzt das Tor mit dem großen Fragezeichen geht auf. So, das große Tor mit Fragezeichen geht auf nach gefühlt einer halben Stunde. Und wir begrüßen, herzlich willkommen im Besenwagen zum ersten Mal hier, Emil Herzog, schon oft über dich geredet, aber jetzt endlich Gast hier im Besenwagen, zweites Vertragsjahr bei Bora Hansgrohe und Andi wird gleich die Grobvorstellung vornehmen, denn ihr beide habt ein besonderes Verhältnis zueinander. Aber bevor wir hier zur Vorstellung dieser Personalie kommen, müssen wir kurz die letzte halbe Stunde Revue passieren lassen. Denn in dem lustigen Radsporthaus, in dem Emil Herzog wohnt, wohnen noch andere Besenwagen-Ex-Insassen. Und es musste gerade ein einzelner Earpod geliehen werden, um diese Aufnahme über die Bühne zu bringen.
Also,
wer will weiter erklären?
Ich habe mehr Fragen als Antworten, ja. Deswegen.
Also, wo bist du wohl? Du bist irgendwo und bist gerade runtergegangen, um bei der Freundin von Georg Steinhauser versuchen, Kopfhörer zu organisieren. Da gab es aber keine. Dann kommst du wieder online und dann.
Das können wir nur mutmaßen.
Genau, das können wir nur mutmaßen. Und dann kommst du wieder hoch, gehst wieder online und dann sehen wir auf einmal im Hintergrund Niklas Merkel rumlaufen. Und da jetzt kommen schon viele Fragen.
Aber Niklas Merkel wollte eigentlich seine Kopfhörer nicht rausrücken, weil er in die Pfalz fährt jetzt und die mitnehmen wollte. Aber jetzt hast du ihn doch überredet scheinbar. Aber es gibt nur einen.
Ja, nee, erstmal hallo an alle. Nee, es war heute nicht ganz so optimal. Also ich muss da, glaube ich, erstmal ein bisschen weiter ausholen. Also ich wohne ja, oder ich komme ursprünglich ja aus dem Allgäu und wohne jetzt hier in Lochau am Bodensee, was so ungefähr mit dem Auto, ich weiß nicht, 25 Minuten auseinander ist. Und ich bin heute früh im Training daheim, also im Allgäu gestartet, wollte dann mit dem Rennrad fahren, 2,5 Stunden und dann aufs Zeitfahrrad wechseln, mein Zeug mitnehmen, wo auch meine Kopfhörer dabei gewesen wären. Und dann wäre ich mit dem Zeitfahrrad eben hier runtergefahren und dann hätte ich hier das Ganze mal machen können. Aber dann nach einer Stunde ungefähr hatte ich einen Platten, dann habe ich Schlauch gewechselt, dann war es wieder platt. Und dann habe ich insgesamt, dann ist ein Kumpel von mir gekommen, wir haben 5 Schläuche gebraucht, bis wir dann verstanden haben, dass meine Ventilverlängerung kaputt ist. Dann musste ich auf der Felge hier runter nach Lochau fahren, 20 Kilometer. Und ich war, ich glaube, 6 Stunden unterwegs und ich bin 3 Stunden trainieren gefahren. Und so geht es heute ungefähr schon den ganzen Tag. Und
jetzt noch die Scheiße mit uns hier.
Ja, und dann hatte ich hier eben keine eigenen Kopfhörer. Niklas fährt jetzt zu sich heim und fliegt dann gleich weiter zu den ersten Rennen. Deshalb konnte er mir seine ersten nicht geben. Dann bin ich zu Georg Steinhausers Freundin runtergegangen, weil die wohnen im gleichen Block wie wir. Aber sie hatte nur so mit AUX-Kabel, weil mein Handy hat keinen AUX-Anschluss mehr. Und jetzt hat er aber glücklicherweise Niklas noch ein zweites Paar Kopfhörer in seinem Auto. Ja, da geht zwar nur einer, aber es scheint zu funktionieren.
Genau, einer reicht für uns.
Ja, aber da kommen wir gleich, glaube ich, zu Andi, zu einer weiteren Frage, die Andi hat, die ich auch interessant finde. Weil mit Handys und Anschlüssen und so. Aber wohnst du mit Niklas Merkel in der WG?
Ja, wir wohnen hier zusammen.
Ah, okay. Gut, jetzt ist er, dass er
das ist Anwesenheit. Auf jeden Fall ganz guter Radsport, Radprofi-Spot geworden, oder? Pascal Ackermann, glaube ich, wohnt noch bei euch so in der Nähe.
Ja.
Wer wohnt da noch so? Es ist auf jeden Fall eine gute Trainingsgruppe da unten. Ich denke mal so, ich glaube, Emu Buchmann ist nicht so weit weg. Ich meine, Lennart Kemner wäre eigentlich da auch beheimatet.
Ja, genau. Also wir haben hier eine ganz, ganz gute Gruppe eigentlich mit Pascal Ackermann, Niklas eben, Georg Steinhauser, Lennart Kemner, Emu Buchmann und Michael Schwarzmann. Bis letztes Jahr auch noch Rudi Selig, aber der hat jetzt ja aufgehört. Also der ist schon auch noch hier, aber der fährt jetzt im Winter nicht mehr so. Genau.
Wer ist der beste Koch im Haus? Wir haben letztes Mal, vor einer Weile haben wir telefoniert und hast du gerade Essen für dich und Georg Steinhauser gekocht.
Ja.
Georg meinte, es war ganz okay.
Ja, also.
Als ich ihn danach mal getroffen habe.
Kochen tue ich eigentlich ganz gerne. Also wir haben hier so eine Arbeitsteilung in unserer WG. Also Georg wohnt jetzt nicht bei uns, aber bei mir und Niklas. Also ich koche eigentlich immer und er macht so die Wäsche und so. Passt ganz gut für mich. Aber ich koche eben gern und er kocht nicht gern. Und er ist ziemlich ordentlich. Ich bin jetzt nicht ganz so ordentlich. Und dann ergänzen wir uns da, glaube ich, ganz gut.
Aber legt er dann auch deine Sachen in deinen Schrank, oder?
Nee, das muss ich selber noch machen.
Das muss man selber machen, okay. Okay, sehr gut. Ja, Wäsche waschen, ne? Also ich habe auch so einen Tick mit Wäsche waschen, also das kann man jetzt so abtun, aber das ist so wie Kochen. Da gibt es gute Wäschewäscher und gibt schlechte. Also ich hoffe mal, dass er auf der guten Seite unterwegs ist.
Ja,
dass er weiß, wie man das macht.
Das riecht auf jeden Fall immer gut danach.
Sehr, sehr gut.
Gut, dann tauchen wir doch mal weiter ein in Medias Res. Ich würde sagen, lass noch mal in die Handysituation reingehen, Andi. Stell da noch ein paar Fragen. Bevor wir hier zum Sport haben wir immer, weißt du, kommen wir auch noch drauf,
ja.
Weltmeister und so.
Also ich hab mich natürlich jetzt gefragt, was weiß ich über den Emil, was jetzt nicht so viel mit Radsport zu tun hat. Und so ein Ding ist halt auf jeden Fall, dass du schon mehrere Handys hatte es in der Zeit, seit wir uns kennen.
Wie lange kennt ihr euch?
Das sind jetzt auch schon, wir gehen, glaube ich, ins fünfte Jahr.
Ah.
Seit Ende 20, ja. Ende 2020.
Ja. Also da waren auf jeden Fall schon einige dabei. Ja. Einige Handys, einige Handynummern auch. Aber eigentlich muss man ja sagen, dass du eher offline unterwegs bist, ne? Kann man ja sagen. Also du bist jetzt nicht so der irgendwie viel Social Media macht oder auch konsumiert, sondern eher so vielleicht mal 3 Tage auch nicht so gut erreichbar ist.
Ja.
Weil du dann eben, also vor allen Dingen jetzt mal, ich sag mal in der Off-Season, bist sehr heimatverbunden, eben haben wir schon Allgäu angesprochen, dann bist du halt mal irgendwie im Winter auf Tourenski unterwegs oder im Rest des Jahres mit dem Mountainbike mal irgendwie im Wald. Unser erstes Treffen hatte auch im Wald stattgefunden, kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Ja, aber irgendwie mit so, sagen wir mal, die meisten in deinem Alter, die sind ja ganz anders. So.
Ja, also ist klar, ich bin jetzt vielleicht nicht ganz so gut erreichbar wie der durchschnittliche 20-Jährige. Das stimmt schon. Aber ich bin schon auch, es ist jetzt nicht so, dass ich kaum auf Instagram und ich weiß nicht, denke mal, die App, die ich am zweitmeisten wahrscheinlich nutze, ist Strava. Also ich bin da schon auch auf den Plattformen unterwegs, aber ja, ich bin jetzt nicht so der Content-Creator, sagen wir es mal so.
Aber auch interessant, dass deine zweitmeiste Plattform Strava ist.
Was ja, ich dachte jetzt auch, jetzt kommt so TikTok oder so, nee, Strava.
Checkst du da aus, was deine anderen Teamkollegen machen oder was die Konkurrenz macht? Oder? stöberst du einfach nur rum?
Ja, ich stöber eigentlich rum und nutze es auch selber, um meine Fahrten zu analysieren. Und ich plane eigentlich ganz gerne Routen oder ich probiere eigentlich immer, wenn ich irgendwo anders bin, dass ich so viel wie möglich mitnehme oder nicht so viel doppelt fahre. Und deshalb bin ich auch ziemlich viel am Routenplan.
Geil, das ist mein Mann auf jeden Fall. Ja. Diese Leidenschaft habe ich entdeckt, erst seit ich Wilma kenne, weil vorher bin ich immer frei Schnauze gefahren und habe einfach so erkundet und habe geguckt, wie ich wieder zurückkomme, oder ich kannte mich halt da schon aus, wo ich gewohnt habe, aber Wilma wollte dann immer wissen, wie viel das ist, was wir fahren und wie viel Höhenmeter und so weiter, also habe ich dann immer so die Route, die ich im Kopf hatte, auch vorher gebaut. Und seitdem habe ich es aber so voll als Hobby, dass ich auch so abends auf der Couch, wenn ich gerade gar nicht irgendwo fahren will, Routen baue, um zu gucken, wo man langfahren kann und was geile Anstiege sind und so weiter. Das ist auf jeden Fall, kann ich das nachvollziehen. Ich fahre auch nicht gern dieselbe Strecke. So, da gibt es ja auch Leute, also auch so jetzt hier so Group Rides, die immer dieselbe Runde fahren und so weiter. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Das könnte ich, also ich will eigentlich immer woanders fahren.
Ja, nee, und ich nutze es eigentlich auch, also hier ich kenne ja eigentlich jede Straße und alles, aber wenn ich Einheiten habe, weil hier gibt es ja ziemlich viele Berge, dann plane ich irgendwie, oder auch wenn ich die Berge weiß, aber dann schaue ich immer, wie ich das planen kann, damit ich eigentlich jede Einheit an einem anderen Berg fahren kann und ob das mit der Zeit dazwischen passt und so. Bin ich da eigentlich ziemlich viel beim Routenplanen und deshalb auch relativ viel auf Strava. Und klar, ich schaue schon auch, was die anderen so machen. Das interessiert mich schon auch.
Eine Sache, die du mir vor, glaube ich, bei unserem letzten Telefonat sogar gesagt hast, und da warst du noch im Trainingslager auf Mallorca. Ja, ist schon ganz schön hier, aber ich bin froh, wenn ich wieder zu Hause bin, weil dann kann ich wieder schöne Strecken fahren. Und eigentlich fliegen die meisten Leute ja zum Radurlaub nach Mallorca, weil man da schön Fahrrad fahren kann, aber du wolltest lieber wieder zurück in Allgäu.
Ja, ich finde es schon auch schön in Mallorca, das stimmt schon, aber nach 10 Tagen und wir sind eigentlich immer in die Berge gefahren oder eigentlich ganz selten mal in den flacheren Teil der Insel, und dann finde ich, fährt man eigentlich mehr oder weniger oft ziemlich das Gleiche. Ich fahre daheim eigentlich auch ziemlich bergig, und ich fahre eigentlich nicht so gern ins Flache, aber da habe ich, klar, das Wetter hier kälter, aber wenn das Wetter hier ganz okay ist, dann würde ich sagen, dass ich hier auf jeden Fall mehr Möglichkeiten habe, viele unterschiedliche Strecken zu fahren. Deshalb habe ich mich dann auch wieder gefreut, heimzukommen.
Gut, ich würde jetzt doch nochmal dann eine bisschen größere Vorstellung von dir machen.
Sehr gut.
Und du musst mir jetzt, also du kommst aus einem schon fast legendären Radsportverein in Deutschland. Ist dir das bewusst oder war das einfach nur so der nächstgelegene Verein?
Also das war eigentlich nur so der nächstgelegene Verein. Klar wusste ich, dass da auch schon der ein oder andere Profi von diesem Verein stammt, aber das war mir eigentlich, als ich da die ersten Male war, relativ egal.
Ja. Und zwar war dein Verein der, ich weiß gar nicht, heißt es Radunion?
Radunion Wangen.
Radunion Wangen. Haben auch lange Zeit, ich weiß nicht, gibt es das Rundstreckenrennen oder das Kriterium noch?
Ja, das gibt es auf jeden Fall noch. Also die veranstalten, glaube ich, also das Kriterium jedes Jahr, und dann gibt es noch so ein kleineres Rennen. Also die veranstalten 2 Rennen, die sind generell ziemlich aktiv. Dann machen die auch noch so eine Radrundfahrt im Herbst. Die Wangener sind da auf jeden Fall, da geht auf jeden Fall was.
Ja, da hast du deine Karriere gestartet. Warst jetzt aber nicht von Anfang an ein reiner Straßenfahrer, wie man dich eigentlich jetzt kennt wahrscheinlich, sondern kommst eigentlich vom Mountainbiken.
Ja, genau. Ich habe angefangen mit Mountainbike und Skilanglauf. Das habe ich dann eigentlich noch gemacht bis bis Corona, also bis 2020. In meinem ersten Jahr auf 15 bin ich mein erstes Straßenrennen gefahren und dann in meinem zweiten Jahr bin ich ein paar mehr gefahren, ich weiß nicht, 5 oder 10, weil eben Georg Steinhauser, mit dem, den kannte ich eben davor schon und der hat mich eben gefragt, ob ich nicht mehr mit zur Radunion will. Dann bin ich da eigentlich ja, ein paar Rennen gefahren in der U15, aber dann in der U17 bin ich wieder eigentlich fast nur Mountainbike gefahren. Und dann in meinem zweiten Jahr, U17, bin ich, glaube ich, eigentlich nur ja, die DM gefahren und so ein kleines Rennen davor. Und dann, ja, so richtig auf der Straße, würde ich sagen, war dann erst ab Junioren, als ich dann bei Autoeder war. Davor bin ich eigentlich mehr auf den Ski und auf dem Mountainbike unterwegs gewesen.
Genau, da hast du ja gerade schon gesagt, also du hast noch ziemlich eindeutig, glaube ich, die deutsche Meisterschaft in der U17 auf der Straße gewonnen, bevor du dann auch richtig auf die Straße gegangen bist. Das war dann so der Punkt, wo ich dachte, okay, der kann nicht nur gut Mountainbiken und Skilanglauf ist ja sowieso nicht so schlecht, wenn man das gut kann als Radsportler. Ich glaube, also hat er auf jeden Fall ein paar Minuten Vorsprung, so wie ich das in Erinnerung habe. Und da dachte ich mir, den könnte man ja vielleicht mal kontaktieren irgendwann. Naja, du hast gerade selber angesprochen, danach bist du 2 Jahre für das Team Autoeder gefahren. Bekanntlich das U19-Team von Red Bull Bora Hansgrohe. Und hattest dann nochmal ein Jahr woanders. Du bist für das Team Hagens-Bermann-Axion gefahren, weil es da noch kein U23-Team von Bora gibt, kann man sagen. Und hast dann jetzt deinen ersten World-Tour-Vertrag bekommen, beziehungsweise warst du jetzt schon ein Jahr in der World Tour unterwegs und gehst jetzt in dein zweites Jahr. Wie war es so? Also die Antwort kenne ich, aber die
ich würde diesen Weltmeistertitel
Hörerschaft
gesprochen haben.
Ja, stimmt, bist du noch Weltmeister geworden. Ich habe fast wieder vergessen.
Kurz bevor die U23-Zeit losging, haben wir nochmal so einen australischen U19-Weltmeistertitel mitgenommen im Sprint gegen den Management-Kollegen.
Stimmt, da war was. Aber wir haben es eben im Vorfeld hier besprochen, wenn man auf dein
Pro-Cycling-Stats-Profil
geht. Also Juniorenergebnisse werden halt auch da einfach nicht mehr angezeigt, muss man leider sagen.
Das ist eine Unverschämtheit, wirklich.
Deswegen gerät das schnell in Vergessenheit, oder wie wäre deine Erfahrung damit? Also
mir ist es, oder ich wusste jetzt eigentlich gar nicht, dass Juniorenergebnisse gar nicht mehr angezeigt werden.
Also in den Highlights nicht, ne?
Okay.
Aber im Alltag ist das noch so Thema bei dir? Eigentlich auch nicht, oder? Das ist jetzt schon leider vorbei und vergessen. Also selbst mir ist es jetzt hier bei meiner Vorstellung
ja, also,
entgangen.
Klar, jetzt im Alltag ist es nie mehr so präsent. Ich meine, das ist ja schon 2 Jahre her. Und ja, ab und zu erinnert man sich schon wieder dran oder wenn man gerade andere Fahrer trifft, mit denen man dort zusammengefahren ist, dann kommt es so ein kleiner Flashback, weil es waren auf jeden Fall 2 coole Jahre. Und dann bin ich ja ein Jahr U23 gefahren bei Hagens-Bermann-Axion. Da lief es dann leider nicht so gut. Da hatte ich eine kleine Entzündung am Herzen, wahrscheinlich schon Ende Mai mir eingeholt, aber ich habe das dann erst, ich bin dann weitergefahren und es lief einfach nicht, aber ich wusste nicht, woran es lag. Ich war auch bei mehreren Ärzten, aber dann, bis ich beim richtigen Arzt war, war die Saison eigentlich schon vorbei. Deshalb war das ja nicht ganz so einfach. Und dann bin ich eben Profi geworden bei Bora. Das war im Großen und Ganzen, glaube ich, schon ein ganz gutes Jahr. Vor allem, wenn man mal schaut, wie eigentlich so mein U23-Jahr war. Also ich war da mit Sicherheit schlechter als in meinem zweiten Jahr und auch in meinem ersten Jahr U19. Und von dem her denke ich, dass ich da eigentlich schon wieder einen ganz guten Schritt gemacht habe. Und ja, klar, das ein oder andere Mal wäre vielleicht mal mehr, noch ein bisschen mehr drin gewesen, aber im Großen und Ganzen war ich eigentlich ganz zufrieden mit meinem letzten Jahr.
War das für dich automatisch irgendwie die richtige Entscheidung, zu sagen, ey, nach den Junioren nur ein Jahr in der U23 und dann zu den Profis? Also, welche Überlegungen gab es da so für dich? Oder hast du dich auch so ein bisschen unter Druck gesetzt gefühlt, also du dich selber, weil so viele andere das dann ja auch angefangen haben zu machen zu dem Zeitpunkt?
Also ich habe, weil es stand eigentlich auch im Raum, dass ich gar nicht U23 fahre, und deshalb hat sich das, war für mich eigentlich eher so, entweder, also es war nie so, dass ich die U23 überspringen wollte, aber es stand dann eigentlich, ja, wir haben eigentlich immer nur über ein Jahr geredet, also dass ich zwei Jahre mache, hatten wir eigentlich gar nicht so, oder da haben wir eigentlich gar nicht so richtig drüber nachgedacht, weil jetzt im Nachhinein hätte man schon darüber nachdenken können, wenn man gewusst hätte, wie mein erstes Jahr U23 läuft, aber nach meiner Juniorenzeit dachten wir eigentlich, dass ein Jahr U23 reichen wird.
Ich denke mal so, um den Schritt einfach nicht unnötig groß werden zu lassen, macht es auf jeden Fall Sinn. Bei Emil war es halt auch so, dass er physisch eben schon sehr weit war und jetzt gar nicht diese ja, klassische Anpassungszeit, die so die meisten durchgehend gebraucht hätte. Und ja, von daher war der Weg schon ein bisschen so vorgeebnet, relativ schnell. Und ja, aber glaube ich, war mal ganz gut, noch so ein Jahr so, oder ich meine, Druck, fühlst du dich jetzt schon eher unter Druck gesetzt, wo du jetzt in der World Tour bist, oder hast du immer noch so ein bisschen den Welpenschutz quasi?
Also ich fühle mich eigentlich nicht unter Druck gesetzt, eigentlich gar nicht. Wenn, oder von außen mal nicht, oder es wird, oder ich habe nicht das Gefühl, dass das Team auf mich Druck ausübt. Ich meine, ich hatte jetzt auch dieses Jahr meist Helferrollen, und ich glaube, dass das Team meistens zufrieden war. Und ja, also wenn ich Druck habe, oder ich habe keinen Druck, aber wenn, dann kommt, mache ich mir den selber. Den mache ich mir eigentlich auch nicht. Also klar will ich so gut wie möglich performen. Und ja, ich denke mir halt, oder wenn ich alles richtig mache, ich mich gut trainiere, auf alles drumherum gut acht und ja, das alles passt, dann ist es ja schon mal ganz gut. Und wenn ich dann richtig gut fahre oder ein Ergebnis einfahre, dann ist es sozusagen ein Bonus. Aber solange, ich meine, wenn ich jetzt schlecht fahren würde und ich genau weiß, dass ich nicht ordentlich trainiere und mich nicht ordentlich ernähre und alles Mögliche, dann könnte ich mir, denke ich, schon einen Vorwurf machen. Aber solange ja, das Training passt und alles drumherum passt, ist es, ja, denke ich, dass früher oder später die Ergebnisse auch kommen werden. Genau, deshalb, ja, würde ich sagen, dass ich keinen Druck habe, weder von mir noch vom Team.
Das ist gut, dass du dich da so von frei machen kannst. Wir haben, ich glaube, letztes Jahr hier das mal kurz angesprochen, dass zwei Kollegen aus der U23, es war, glaube ich, ein Belgier, ein Franzose, ja, ihre Karrieren schon beendet haben, einfach auf dem Weg dahin, Profi zu werden, weil sie sich selbst so sehr unter Druck gesetzt haben, ne? Also ist jetzt eigentlich auch immer das Thema, was man mit jungen Fahrern hat, die so sehr schnell, ja, oder eben denen die Geduld fehlt, sage ich mal, ne, so diesen Entwicklungsschritt durchzumachen. Und das ist eigentlich schon ganz gut, dass du da sagen kannst, ich habe da Vertrauen in mich selbst und weiß, wenn ich dafür arbeite, dann wird es schon irgendwie klappen.
Kannst du für dich selbst eigentlich schon definieren, was für ein Fahrertyp du bist? Also welche Richtung es dann am Ende genau geht? Gibt es da so Prognosen? Also ich meine, wir hatten es jetzt schon öfters noch mit jungen Anfahrern, fragt man die und die können das selten schon so richtig sagen. Ich meine, du hast jetzt irgendwie eine Weltmeisterschaft gewonnen im Zweiersprint, kommst vom Mountainbike, hört sich immer alles irgendwie so ein bisschen nach Rouleur, vielleicht so Richtung Bergfahrer an, aber wo siehst du dich selbst?
Also ich weiß es selber eigentlich noch nicht genau. Also jetzt letztes Jahr bin ich ziemlich viele Klassiker gefahren. Und klar, der...
Hat das Bock gemacht?
Der Schritt ist auf jeden Fall groß. Und ich denke, das waren die größten Rennen, die ich letztes Jahr gefahren wäre. Wenn ich jetzt irgendwie Grand Tour gefahren wäre, wo alle Top-GC-Fahrer dabei gewesen wären, dann wäre das auch ziemlich schwierig gewesen. Und ja, es hat schon Spaß gemacht. Aber ich habe einfach gemerkt, dass ich glaube, in so... Oder bei den Klassikern muss man ja eigentlich richtig stark sein. Ich würde so sagen, bei so 1 bis 5 Minuten Efforts. Also weil die kleinen Hügel, die gehen ja nicht viel länger hoch. Und auf irgendwelche Pflasterpassagen, die sind ja meistens auch nicht so lang. Und ich tue mir einfach ziemlich schwer, in so 1-2 Minuten Efforts. Da bin ich einfach nicht so gut. Und auch beim Positionieren oder bevor es eben in die Passagen reingeht, zum Beispiel Quarimont oder ich weiß nicht, oder irgendwelches besonderes Pflaster, ist ja ganz oft eigentlich, wenn man dort dann drin ist und man gut positioniert ist, dann ist ja eigentlich kein Stress mehr, aber eben davor. Und da fehlt mir einfach ein bisschen oder die Explosivität. Und jetzt dieses Jahr fahre ich mehr Rundfahrten, auch ein bisschen berglastiger als letztes Jahr. Und dann schauen wir mal, wie mir das so liegt. Aber ja, ich selber kann es noch nicht so sagen. Aber jetzt schauen wir mal, wie das dieses Jahr so wird. Und dann denke ich, dass ich da dann mehr weiß.
Ja. Aber haben die dich dann quasi dahin geschickt, um auch so ein bisschen rauszufinden, was du kannst? Oder ist es einfach so ein Lernprozess, so, dass man sagt, okay, gut, jetzt schicken wir dich mal dahin, Positionsfahren, härterer Kampf generell, als vielleicht, keine Ahnung, bei der Dauphiné oder Paris-Nizza oder Baskenland-Rundfahrt, keine Ahnung, was du jetzt fahren wirst dann dieses Jahr. Also war es ein Lernprozess für dich oder eher so randommäßig auch ein bisschen? Dass du diese Rennen fahren musstest?
Also es war schon so, oder das Team, als ich dann letztes Jahr mein Rennprogramm bekommen habe, da standen die Rennen drin, aber sie haben mich dann schon noch gefragt, ob ich das will, aber dann habe ich gesagt, ich will das auf jeden Fall ausprobieren. Entweder liegt es mir oder eben nicht, aber ich glaube jetzt rückblickend, auch wenn es manchmal vielleicht nicht ganz so spaßig war immer in Belgien, war es auf jeden Fall gut, dass ich es gemacht habe, einfach weil ich denke, weil das Positionieren dort einfach extrem schwierig ist. Und ich denke, wenn man es bei diesen Rennen hinbekommt, dann bekommt man es bei den ganzen anderen Rennen auch hin. Wenn man jetzt zum Beispiel, eine Tour auf die Alps fährt, wo, 50% der Fahrer unter 60 Kilo wiegt, ist einfach viel einfacher, sich da beim Positionieren durchzusetzen, wie wenn man da irgendwo in Belgien fährt und 50% der Fahrer über 80 Kilo wiegen.
Ich sage immer, das liegt daran, dass in Belgien bei den Klassikern, da können halt fast alle Fahrrad fahren. Und beim restlichen Kalender wird es dann schon dünn. Ne? Aber gut. Heinrich Hausler, soweit ich mich da erinnern kann, hat sich aber eigentlich schon so ein bisschen in dich verliebt, ne? Und der war jetzt, hat er noch mal mit ihm gesprochen jetzt, dass er dieses Jahr nicht alle Klassiker mitfährst? War er da jetzt traurig oder?
Ich habe mit ihm da eigentlich dieses Jahr noch gar nicht so drüber gesprochen, weil er war kurz im ersten Mallorca-Camp da, aber jetzt beim zweiten auch nicht mehr. Aber ich glaube, er ist jetzt ganz glücklich, weil wir haben jetzt eine ganz, ganz gute Klassiker-Fraktion. Da wird er dann, denke ich, schon Spaß haben und wird zwar verkraften ohne mich.
Ja, sind auf jeden Fall einige neue Teamkollegen dann dazugekommen dieses Jahr. Wie sind die so drauf? Was kannst du da sagen?
Ja, also so, klar, ich war auch erst einmal mit den meisten erst einmal im Trainingslager, weil ja viele von denen schon in Down Under fahren. Aber nee, die sind auf jeden Fall ja ganz, ganz ruhig. Ja, auch wenn da jetzt schon der ein oder andere größere Name dabei ist, die haben auf jeden Fall alle keine Stadien und sind alle nett, cool, genau. Ja.
Was hat dir denn dein erstes Jahr in der World Tour so beigebracht jetzt? Oder nochmal so anders die Frage vielleicht, wie bist du 2024 in die Saison reingegangen, mit welchem Mindset und mit welchem, was hat sich verändert, wie du jetzt in die 2025er Saison reingehst?
Also mir war natürlich schon bewusst, als ich letztes Jahr in die Saison gestartet bin, dass dort das Niveau, ja, dass es auf jeden Fall nochmal ein Schritt wird, aber als es dann wirklich losging, war ich schon erstaunt, wie groß der Schritt eigentlich doch ist. Also
okay.
Ich hätte nicht gedacht, dass dort so schnell gefahren wird und ja, einfach, dass dort eigentlich, glaube ich, ja, so ganz kleine Dinge, wo man vielleicht denkt, dass das kein großer Unterschied macht, dass das aber im Endeffekt schon ein ziemlich großer Unterschied macht. Ein kleines Beispiel ist, dass, also ich bin letztes Jahr die Saison 2-3 Kilo schwerer gestartet, als ich es dann am Ende war oder nach der Hälfte. Und 2-3 Kilo habe ich so gedacht, ist eigentlich ja nicht so wild, ist nicht so viel. Es würde nicht so viel ausmachen. Aber dann, als ich 2-3 Kilo leichter war, dann habe ich schon gemerkt, was es eigentlich, was die 2-3 Kilo für einen riesen Unterschied machen. Dass jetzt einfach bei den Profis nicht mehr so viel Spielraum für Fehler ist. Also bei den Junioren zum Beispiel konnte man das alles noch ganz gut ausgleichen irgendwie. Aber ja, hier oder bei den Profis ist das Niveau einfach so hoch, da ist jeder so stark, da ist einfach kein Platz mehr für so kleine Fehler.
Und jetzt gehst du mit dem richtigen Gewicht in die Saison.
Ja, auf jeden Fall mit einem besseren Gewicht als letztes Jahr.
Und sonst so, du hast bei, würde mal sagen, Milano-Torino, da bist du Siebter geworden. Das war so, denke ich mal, das beste Resultat der Saison, zumindest auf dem Papier. Schon mal echt gut fürs erste Jahr, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast. So, hast du jetzt, war das auch ein Erfolg für dich oder? Hast du andere Rennen eher als Erfolg wahrgenommen?
Nee, also es war schon ganz gut, Milan Turin. Das Einzige war, also es ging ja noch um den zweiten Platz und ja, wir hatten noch ziemlich viele dabei von Bora und sind da einfach nicht so schlau gefahren. Ich denke, da wäre auf jeden Fall noch mehr drin gewesen als ein siebter Platz, aber so an sich war ich da schon zufrieden, dass ich, ja, klar war es jetzt kein World Tour Rennen, aber es war ja doch schon ganz gut besetzt und es hat mir dann schon gezeigt, dass ich da teilweise schon relativ weit vorne mitfahren kann. Klar, ergebnisweise war das jetzt vielleicht das Beste, aber so persönlich für mich, also Sibiu Tour, dann Rumänien, war ich Sibiu, Tour de Wallonie und ganz am Ende vom Jahr nochmal bei Coppa Benocchi in Italien. Das waren so, würde ich sagen, meine drei besten Performances, weil da ja hatte ich auch teilweise Helferdienste, dann sieht man es halt nicht im Ergebnis, aber ich denke, dass ja die drei eben und Mailand Turin, dass das so die meine Highlights waren. Aus dem Jahr.
Ich habe ja so mega gefeiert, es gibt einen Rennausschnitt von dir. Du kannst gleich nochmal sagen, in welchem Rennen das war. Ich habe es nämlich gar nicht mehr auf dem Schirm, wo du deinen Mitfahrer, ihr seid zu zweit ausgerissen, anschreist, dass er jetzt einen Wechsel geben soll, sonst hängst du ihn ab.
Ja, da war ich ein bisschen angepisst schon und nee, er wollte dann nicht mehr fahren von vorne und ich habe eigentlich schon auch ich habe schon auch gemerkt, dass ich glaube, der war nicht mehr ganz so gut drauf. Und dann ja, war da eben leider noch das Kameramotorrad neben uns.
Das hat wirklich auch den Ton mit aufgenommen. Das ist großartig.
Dann gab's,
auf Englisch.
Dann gab es mal wieder einen guten Clip.
Come through or I'll drop you.
Ja, aber im Endeffekt ist er dann noch durchgefahren, aber wir wurden trotzdem wieder eingeholt. Dann wurden wir beide gedroppt. Also, ja. Hat leider auch nichts geholfen.
Fand ich gut. Selbstbewusstsein auf jeden Fall vorhanden.
Ja, welches Rennen war das denn?
Das war bei Slowenien-Rundfahrt.
Okay, für alle da draußen, die das nochmal sehen wollen, weil
Mathieu
Bergodeau unterhaltsam.
Mathieu Bergodeau heißt der, Bergodeau von Total Energies war das, der Leidtragende.
Aber da muss man aber auch sagen, das ist aber auch so ein kleiner Flicker, der Mathieu. Also der hat das schon öfters mal gemacht, so ein bisschen mit Abducken und dann am Ende irgendwie auch gewonnen. Ich glaube, hat er das nicht schon mal mit einem anderen deutschen Rennfahrer gemacht?
Ich meine da gerade auch, mich an eine Szene zu erinnern,
ja, aber Leute,
wo es ganz ähnlich ging.
War das nicht mit Nico Denz? Mit wem war das? Mit irgendeinem anderen deutschen Rennfahrer?
Ich glaube, es war Jonas Rutsch, aber...
Oder Jonas... Ja, auf jeden Fall
gewinnt Nizza, er dann, kann das sein?
Kann sein, auf jeden Fall. Ich glaube, liegt da ja auch nur drauf, ne? Und macht einen auf sterbenden Mann und dann gewinnt er da das Ding. Von daher hast du eigentlich schon richtig gehandelt. Also... Das präventiv einfach schon mal die Strafe angedroht.
Ja, Leute, aber
ich habe gerade noch so gedacht, so andere Fahrer anschreien, das ist echt so ein deutsches Ding, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Definitiv. Ich selber kann mich da nicht von freisprechen, habe ich auf jeden Fall auch schon gemacht.
Jo.
Aber ich habe so einige in Erinnerung auf jeden Fall, die das schon vorher gemacht haben. Aber ich meine, ist ja auch manchmal einfach frustrierend.
Muss da jetzt nochmal so eine Lanze brechen für den guten Mathieu, der ist 1,68 und wahrscheinlich auch so ein bisschen Sprint. So, ey, wir haben keine andere Chance sonst. Also irgendwie reinhängen und dann hoffen, dass man noch übrig ist am Schluss.
Ja, das ging danach schon nochmal richtig hoch. Also da hätte er mich schon noch abhängen können. Aber ja, wie gesagt, wir wurden dann beide ziemlich schnell wieder eingefangen.
Aber jetzt die Frage, warum hast du denn eigentlich auf Englisch angeschrien? Du sprichst auch Französisch.
Ja, ich spreche Französisch, aber irgendwie, ja, weil es bei uns im Team spricht man eigentlich immer nur Englisch und ja, wenn ich mich eigentlich mit anderen Fahrern außer Deutschen unterhalte, mit den Französischen spreche ich dann schon Französisch, aber eben ja, so intuitiv, weil einfach Englisch so die Sprache im Feld ist, habe ich den auf Englisch angeschrien und nicht auf Französisch, aber ja, ich könnte.
Ja, hast du jetzt, glaube ich, auch vorher nicht noch 5 Minuten Gedanken gemacht, wie du das jetzt machst.
Nee.
Es kam einfach raus. Aber einfach Schulfranzösisch oder kommt es woanders her?
Also mein Vater ist Franzose, deshalb ja, konnte ich eigentlich auch schon vor der Schule Französisch und dann klar in der Schule hatte ich auch ein bisschen Französisch.
Hattest du dann besonders gute Noten in Französisch?
Also es gab ja immer, ich glaube, wir hatten immer 4 Schulaufgaben im Jahr und eine davon war mündlich. In der mündlich hatte ich immer eine 1 und sonst aber eigentlich immer nur eine 2, weil ich so viel Rechtschreibfehler hatte.
Cool.
Ja, also ich hatte da zum Glück konnte ich gut sprechen, weil ich war jetzt nicht so fleißig und das Schreiben ist ja nicht ganz so einfach im Französischen.
Das stimmt wohl. Hast du das schon mal benutzt, um im Rennen so die Konkurrenz auszuspionieren, was die für Absprachen haben?
Also mit den Franzosen oder mit den französisch sprechenden Fahrern spreche ich schon immer Französisch und ja, ich frage ja schon manchmal, ja, was sie vorhaben, aber jetzt so, weil ich das verstehe, bin ich jetzt noch nicht so in die Situation gekommen, dass ich da jemand ausspionieren konnte. Also es ist eigentlich wie mit Englisch oder mit Englisch sprechenden Fahrern. Genau.
Okay.
Aber vielleicht kann ich ja dieses Jahr irgendwas aufspüren.
Ja, es schadet auf jeden Fall nicht, ein paar Sprachen zu sprechen im Peloton, ne? Da kriegt man das schon mal mit. Ich weiß auch noch, ich kann mich auch noch erinnern, als wir deinen WM-Titel anschließend gefeiert haben in Australien, da waren auch viele, viele französische Fahrer dabei.
die mit dir gefeiert haben. Also du verstehst dich echt ganz gut dann auch mit der Seite, mit der Konkurrenz, musste man ja damals sagen. Die hatten ja auch ein starkes Team am Start. Und auch mit so Norwegern generell, das kommt wahrscheinlich dann so übers Skifahren oder so, die Verbindung.
Ja, irgendwie mit den Franzosen, weil die sprechen ja nicht alle ganz so gut Englisch. Und dann einfach von den Rennen schon davor, wenn es halt irgendwas gab oder so, dann habe ich oft mit ihnen halt geredet und dann halt in dem Fall in Französisch, weil ich eben Französisch konnte. Und mit den Norwegern, ich weiß nicht, aber mit denen habe ich mich eigentlich auch immer ganz gut verstanden. Ich weiß nicht, ob das jetzt mit dem Langlaufen zu tun hat. Waren auch immer beim Langlaufen. Ich denke nicht, dass das damit zusammenhängt.
War Zufall. Ja.
Was mich nochmal interessiert ist, hattest du eigentlich irgendwelche Vorbilder sportlich gesehen? Also sei es jetzt von mir aus dem Langlauf, Mountainbiken, auf der Straße?
Also ich hatte immer als großes Vorbild den Langläufer Petter Northug. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der hat schon vor 5 Jahren aufgehört. Ja, 7 schon, 2018. Das war eigentlich immer so mein großes Vorbild. Und so beim Radfahren, ja, früher.
Hey, warte mal ganz kurz, aber gab es nicht auch einen Rennfahrer, der hieß Petter Northug? Der ist bei Ineos gefahren, aber bei Sky?
Ja, aber der hieß wirklich Northug und der heißt jetzt Northug. Also okay. Ich bin jetzt nicht so bewandt in norwegischer Aussprache. Aber ja, Petter Northug fuhr doch auch bei Team Sky, soweit
genau,
ich das in Erinnerung habe.
Genau, daher kenne ich den. Okay, gut, dann okay. Okay, du meinst den Skifahrer. Und dann auf der Straße?
Ja, also ich habe früher war ich schon immer so Mathieu van der Poel-Fan, aber nie so. Ja, ich war immer mehr Petter Northug-Fan. Also ich fand es halt immer cool zum Anschauen, weil er immer viel riskiert hat und so. Aber ja, so ein richtiger Fan, würde ich sagen, war ich jetzt nicht von Van der Poel oder von irgendeinem anderen Radfahrer. Also schon, war schon eher der Langlauf-Fan früher.
Mhm. Aber wo liegt bei dir eher so die, wenn wir jetzt quasi von Gefühlen reden, also von Liebe zum Sport, wo liegt die da bei dir? Ist das Straßenradsport oder ist es irgendwie eigentlich eher Mountainbike oder dann Langlauf? Oder?
Also früher war es auf jeden Fall Langlauf, also mal noch mehr wie Straße und Mountainbike. Ich weiß nicht, weil irgendwie das war irgendwie so besonders, weil man einfach, also Radfahren kann man eigentlich ja immer. Klar, mal ist Wetter gut, mal ist schlecht, aber man kann eigentlich immer Radfahren. Und das Langlaufen war irgendwie schon irgendwie was Besonderes, weil dazu braucht man einfach Schnee und das gibt es einfach nicht immer. Und ich glaube deshalb, ja, war das für mich irgendwie so ein bisschen was Besonderes. Aber jetzt so mit der Zeit oder ich meine, es gibt ja immer weniger Schnee und das merkt man eben, also gerade bei uns im Allgäu auch. Und ja, es gibt schon noch ziemlich viele Loipen, aber ganz oft, weil es eben nicht so viel Schnee hat, sind es dann eben nur so, ich weiß nicht, so kleine Runden, die eben beschneien oder in irgendwelchen schattigen Löchern, wo der Schnee lang bleibt. Und dann habe ich da so ein bisschen sozusagen die Liebe zum Sport verloren, weil ich da einfach keine Lust mehr drauf hatte, auf so kleinen Rundkursen die ganze Zeit zu laufen, weil es einfach mehr Spaß macht, große Runden zu machen. Und dann hat mir das Radfahren, sei es Mountainbike oder Straße, einfach mehr Spaß gemacht und oder man kann es ja gut machen, oder die Radfahrbedingungen sind bei uns ja eigentlich ziemlich gut, ich weiß nicht, von April bis Oktober und die Langlaufbedingungen, wenn man mal einen guten Winter hat, vielleicht von Dezember bis März, also die Langlaufsaison ist ja eigentlich viel kürzer und deshalb bin ich dann eher Richtung Rad gegangen.
Ich würde gerne nochmal so ein bisschen in diese in deine Mountainbike-Laufbahn reingehen. Ich glaube, da hast du auf jeden Fall eine deiner großen Stärken entwickelt. Also ich glaube, ich wüsste jetzt ehrlich gesagt wenig, mir würden wenig Fahrer einfallen, die technisch auf dem Fahrrad so stark sind wie du. Und ich nehme jetzt einfach mal an, das kommt vom kommt nicht vom Langlaufen, sondern eher vom Mountainbiken. Hattest du da spezielles Training? Wurde das in dem Team, in dem du gefahren bist, irgendwie gefördert oder hast du das einfach so ein bisschen Learning by Doing dir angeeignet?
Ja, das war eigentlich, ja, Learning by Doing. Ich war eigentlich, oder ich hatte eigentlich nie so Fahrtechnik-Training, aber ja, so auch beim Langlaufen ist jetzt zwar nicht so das Bergabfahren, aber da ist die technische Komponente ja auch ziemlich wichtig und es war eigentlich schon immer so, dass ich mich da drauf konzentriert habe, weil ich denke, dass das eigentlich ein Welt oder einfach ist es auch nicht, aber da braucht man jetzt, um schnell bergab zu fahren, ist egal, ob deine Schwelle bei 400 oder 450 liegt. Ich denke, das kann eigentlich jeder lernen. und das habe ich dann einfach, es hat mir Spaß gemacht und dann habe ich das eigentlich immer ja probiert so zu optimieren und einfach auch durch das Mountainbike fahren habe ich dann schon nochmal so gesehen oder dasselbe auch so Rundkursen und die Strecken schaut man sich ja immer ein, zwei Tage davor an und läuft die auch ab und ja, probiert da verschiedene Linien aus. Klar kann man auf dem Straßenrennen jetzt nicht alles abfahren, weil es einfach viel zu lang ist, aber ich denke, da hat das Mountainbiken auf jeden Fall geholfen. Ja, oder einfach, um das nicht zu unterschätzen, weil ich glaube, ganz viele Radfahrer oder Rennradfahrer, die stellen sich gar nicht die Frage, wie sie jetzt am besten die Kurve nehmen oder wie sie jetzt am schnellsten rumfahren. Die fahren da einfach rum und das passt schon. Das merke ich eigentlich auch immer, wenn wir ein Zeitfahren haben. Die fahren halt einmal um den Kurs rum und das passt dann schon. Und ich probiere dann schon immer vor Kurven, die ein bisschen tricky sind, da drehe ich nochmal um und fahre das zwei, drei Mal, um mich halt so ein bisschen ranzutesten und zu schauen, wie schnell ich da rumfahren kann. Genau, und ja, wie gesagt, das ganze Technische, das denke ich, kommt eigentlich erstmal vom Langlauf, einfach weil dort die Technik viel ausmacht, in der Fortbewegung halt, wie schnell man ist, das ist sozusagen der Mix aus, ja, wie fit man ist und aus Technik und halt beim Radfahren eben bergab.
Ja, das wollte ich eigentlich auch noch erzählen, also bei der WM in Australien warst du ja nicht nur Weltmeister im Straßenrennen, sondern du hast auch die Bronzemedaille im Zeitfahren geholt. Und da ist mir das zum ersten Mal aufgefallen oder beziehungsweise auch überhaupt hat das ein Rennfahrer gemacht, sich eben nicht den ganzen Rundkurs mehrmals angeguckt, sondern eine spezielle Kurve hast du dir damals schon genau angeguckt und hast mir gesagt, ja, im Mountainbike mache ich das auch so. Paul, macht ihr das im Cross? Habt ihr das auch so gemacht oder auch eher so?
Ja, im Cross schon, klar. Ja. Ja? Also ich habe es jetzt nicht mehr gemacht bei meinem letzten Crossrennen, aber ja, klar, aber tendenziell stehst du, also es ist eigentlich vergleichbar mit dem Mountainbiken, allen drum und dran, dass du halt an einer Kurve stehst, ein bisschen rumguckst, wie man die beste Linie fahren kann, ne? Verschiedene Geschwindigkeiten. Ja.
Ich gehöre halt zur Kategorie Straßenfahrer, einfach mal reinfahren und gucken, was passiert, ne?
Ja, das kann man beim Mountainbiken teilweise nicht, oder ja, kann man schon machen, aber die Parcours sind da mittlerweile ja schon teilweise so anspruchsvoll, dass man sich das schon erstmal genauer anschauen muss, bevor man da drüber fährt, weil sonst ja, stürzt man doch mal ganz schnell. Genau. Und ja, beim Straßen oder auf dem Straßenparcours kannst du einfach durchfahren. Klar, kannst du jetzt vielleicht nicht so schnell durchfahren, aber kommst schon irgendwie durch, egal ob du es jetzt angeschaut hast oder nicht.
Welche Ziele hast du denn so in deiner Karriere? Du darfst nicht konservativ an diese Überlegung rangehen. Also such dir große Sachen aus und sind Mountainbike-Ziele noch vorhanden?
Also jetzt erstmal nicht für dieses Jahr. Dieses Jahr werde ich auf jeden Fall kein Mountainbike fahren. Nächstes Jahr denke ich auch nicht. Aber ich denke, irgendwann, ja, mal schauen, wie es so weitergeht. Aber irgendwann würde ich es vielleicht schon nochmal ganz gerne probieren. Aber ja, es muss halt schon irgendwie reinpassen. Und sonst, ja, von meinen Zielen, ich würde auf jeden Fall, ja, wie gesagt, mich stetig weiterentwickeln und ja, dann irgendwann schon wieder Rennen gewinnen.
Deshalb, aber welche?
Ja, ich weiß nicht, jetzt erstmal dieses Jahr hätte ich schon mal, oder ist auf jeden Fall ein Ziel von mir, irgendein Rennen zu gewinnen. Also ist mir eigentlich egal, welche Kategorie. Aber halt, ja, wenn ich schon, selbst wenn ich irgendein kleineres Rennen gewinnen würde, dann wäre ich auf jeden Fall sehr glücklich. Und ja, jetzt in auf längere Sicht muss ich jetzt erstmal schauen, auf, ja, was für eine Art Fahrer ich eigentlich werde, weil ich denke, jetzt zu sagen, ja, mein Ziel ist, die Tour de France zu gewinnen. Klar, ist ein tolles Ziel, aber ich weiß ja noch nicht mal, ob ich TC-Fahrer werde oder Klassiker-Fahrer. Aber ich denke, ja, mal eine Stage in der Grand Tour, das wäre schon ganz cool.
Für eine Weltmeisterschaft, okay, hat es ja schon mal gereicht.
Ja.
Aber die Aussage finde ich gar nicht so, okay, also ja, siehst du dich eher als Etappenjäger als Gesamtwertungsfahrer momentan?
Also ich denke, aktuell würde ich, ja, denke ich, dass ich eher Etappenjäger, oder dass mir das besser zu mir passt, als jetzt, ich weiß nicht, Paris-Roubaix oder so Gent. Also ich denke, von den Klassikern könnten mir gut liegen, oder Flandern-Rundfahrt, und E3, denke ich, wären so die zwei, die mir am besten liegen würden. Und ja, von deshalb glaube ich, dass aktuell, dass ich eher, ja, vielleicht mal so eine Etappe bei, oder ja, eher so bis mehr Richtung Berg als jetzt Vollklassikerfahrer.
Sind denn schon Grand Tours geplant? Also wahrscheinlich jetzt nicht der Giro, aber, und vielleicht ist das Ende der Saison jetzt auch noch nicht geplant mit euch, aber wurde da schon mal drüber geredet? Vielleicht eine Vuelta in 2025?
Nein, also klar ist das jetzt noch nicht alles fix, aber ich denke ja, nicht, dass ich dieses Jahr eine Grand Tour fahren werde.
Was war denn jetzt nach einer Saison, was würdest du sagen, was war dein Lieblingsrennen letztes Jahr?
Tour of Norway hat mir echt ziemlich gut gefallen.
Schön, ja, da, ne?
Nee, die Landschaft gefällt mir gut und ich denke, ja, das ist auch so, was ich jetzt mal so ein bisschen ausprobieren will, halt so kürzere Etappenrennen, dort vielleicht mal, ja, aufs GC ein bisschen zu gehen und das mal ein bisschen so ausprobieren. Tour of Norway fahre ich dieses Jahr auch wieder. Mal schauen, was ich dort für Möglichkeiten bekomme oder was für Freiheiten ich dort bekomme. Genau.
Ja, nice. In Norwegen war ich auch immer gerne. Arctic Race und Tour of Norway. Tour of Norway erzähle ich mir wieder gerne, selbst im Regen einfach ein wunderschönes Rennen. Also selbst bei unter 5 Grad und den ganzen Tag Regen kann man es genießen. Weil auch die Leute stehen auch bei dem Wetter am Straßenrand.
Ja.
Ja, es ist echt so, ne?
Ja. Ja, ne. Aber ist in UK genauso. The Tour of Britain, das Wetter kann noch so beschissen sein. Die Leute sind am Streckenrand. Von daher, das ist auch gut für uns als Fahrer. Das motiviert nochmal so ein Ticken mehr.
Ja, letztes Jahr.
Wenn man sieht, dass die anderen sich auch daraus stellen. Ne?
Letztes Jahr war es Wetter zwar, war es eigentlich ganz gut. Klar, wenn es nicht so gut ist, ist es vielleicht landschaftlich nicht so schön. Aber ich fahre eigentlich, ich fahre gerne Rennen bei schlechtem Wetter, weil ich eigentlich ganz gut mit Regen und der Kälte zurechtkomme. Also besser als mit Hitze.
Ja. Und denkst du, dass du dann auch, also siehst du es für dich als Vorteil, dass du dann motivierter bist gegenüber anderen? Also gehst du auch so ins Rennen rein, dass du sagst, ey, die Hälfte hat vielleicht schon gar keinen Bock
mehr? Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja, glaube ich, wirklich so, dass ja, wenn es schon mal, ich weiß nicht, 10 Grad hat und es regnet, dann hat die Hälfte schon mal gar keine Lust und ich das ist sozusagen nochmal so eine extra Motivation für mich. Weil es eigentlich eigentlich schon mal, also ich denke, wenn man jetzt nicht besonders struggelt mit der Kälte, denke ich, dass es einfacher ist, dort Rennen zu gewinnen, ja, weil die Hälfte schon mal eigentlich gar keinen Bock hat.
Man muss das dann auch noch laut sagen, dann demoralisiert man die anderen noch mehr. So geil, ja. Regen, hoffentlich regnet es noch mehr.
Oh, hoffentlich noch zwei Grad, hoffentlich noch 2 Grad kälter.
Ja, ich bin mit meinen Fragen auf jeden Fall bald am Ende. Ich würde sagen, wir müssen Playlist machen.
Playlist,
ja. Emil, bist du ein großer Musikenthusiast? Was hörst du so?
Eigentlich bin ich gar also keine mit... Musik.
Er hat gar keine Kopfhörer.
Stauf, er hat nicht mehr... Team Stauf.
Ja.
Nee, also ich...
Ich kann, während ihr euch was aussucht, was ihr jetzt drauf packt, kann ich euch nochmal erzählen, wie ich Emil auch das erste Mal dann getroffen habe. Und zwar haben wir dich bei deiner Oma quasi besucht. Da warst du gerade mit deiner Familie in der Nähe von Stuttgart. Und da hatten wir dann unser erstes Treffen mit dir und deinem Vater und dann sind wir eine Runde spazieren gegangen und irgendwann sind wir einfach mitten durch den Wald gelaufen. Also wir waren noch nicht mehr auf Wegen unterwegs, sondern sind einfach so querfeldein durch den Wald spaziert. Und hätte mich jetzt auch gewundert, wenn du jetzt hier die Songs auf die Playlist gepackt hättest.
Ja, nee, also ich höre echt eigentlich ziemlich wenig Musik. Also wenn ich mal was höre beim Radfahren, dann sind es eigentlich eher Podcasts. Klar, wenn ich mal so richtig harte Intervalle habe oder mal vorm Zeitfahren beim Aufwärmen, dann höre ich schon mal Musik. Aber ja, nicht so viel eigentlich.
Okay, wenn ich dir jetzt sagen würde, du kannst jetzt, es ist Off-Season und ich schenke dir ein Ticket für egal welches Konzert, wird dir was einfallen?
Ich habe da echt eigentlich keine Ahnung, aber Freunde, also ich denke, ich würde da eher hingehen, nicht wegen der Musik, einfach wegen dem Konzert. Ich habe mal gehört, oder Kumpels von mir haben gesagt, dass da Rammstein-Konzerte, dass die Konzerte an sich ganz cool sein würden, ganz cool sein sollten. Deshalb würde ich, glaube ich, mal dorthin gehen, um jetzt nicht wegen der Musik, aber einfach zu sehen, wie das da so abläuft.
Dann geh besser nicht hinter die Bühne.
Ich wollte gerade sagen, da habe ich ja auch noch eine Podcast-Empfehlung für dich.
Ja, den wollte ich jetzt auch nicht bringen, aber bringen wir den Jungen jetzt nicht ins Schlingern. Ich würde gerne raufpacken von Uli, also 90s 2000er, early 2000er, von Olive, You Are Not Alone. Den kennt ihr hundertprozentig, ihr beiden. Also nicht du, Emil, du bist viel zu jung dafür. Aber Andi und Basti müssten den Song auch kennen. Wenn ihr ihn nicht kennt, spielt
ihn vor. Sing mal an.
Nee, ich kann nicht singen. Ich habe es gerade überlegt, wie könnte ich
als
den ansingen?
Als ob.
Kannst du bitte mal demnächst die Lieder ansingen, die du hier drauf packen willst?
Andi, zu einem besonderen Anlass werde ich bestimmt auch mal singen.
Okay.
Aufgeschrieben.
Hast du schon was gefunden, Andi?
Ich sehe gerade, dass das Album von Olive Extra Virgin heißt. Also ja. Irgendwie haben die es mit Olivenöl.
Ja.
Ja, ich kann was draufpacken. Und zwar habe ich da schon super lange einen Ohrwurm von. Und zwar ist das, glaube ich, ein Beatles-Cover. Warte, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben.
Das hätte
ich
schon wieder zugeschickt,
Interpreten. Oder? Nein. Habe ich mir von einem Skifahrer-Video, habe ich das.
Après-Ski?
Nee. Ich weiß gar nicht, es gibt nur einen Skifahrer für mich auf der Welt. So Freestyle. Und der hatte das mal in einem seinen Videos drin. Und da habe ich mir das noch, weil ich genau wusste, dass wir irgendwann wieder diese dämliche Rubrik hier machen.
Ja, Vorbereitung ist alles.
Habe ich mir das aufgeschrieben. Santo und Johnny and I Love Her. Packe ich mit drauf.
Wenn wir alle hören. Und ich habe letzte Woche auch mal wieder in Erinnerungen geschwelgt und habe mir zum ersten Mal im Leben drüber Gedanken gemacht, mir ein Rock am Ring-Ticket zu kaufen, weil der erste Tag einfach wirklich Bombe ist. Und dann habe ich eine Woche Biffy Clyro gehört und jetzt gibt's God and Satan von Biffy Clyro von mir.
Ich glaube, ich habe noch nie was von Biffy. Wie heißen die?
Biffy Clyro. Ich denke, Biffy also so ein, zwei Radiolieder haben die tatsächlich auch schon gehabt. Es ist so ein bisschen poppig. Und
also hast du auf jeden Fall gehört. Ich kenne den Namen.
Ja.
Das höre ich ab und zu mal.
Schon eine ganz Namen, stabile Band, was so Reichweite angeht, glaube ich.
Okay.
So, ja. Emil, wie sieht's bei dir aus?
Er hat doch schon
Welcher
gesagt.
Welcher Song? Was denn?
Naja, er hat ja, Basti hat dann ja gefragt, welche Band?
Welches Konzert man mal sehen will, welche Bühnenshow, aber doch nicht ein Lied.
Lied hörst auf Intervallplaylist.
Zeitfahren hörst
nee, war, du.
Zeitfahren, was, das ist der einzige Moment, glaube ich, wo ich den mal mit Kopfhörern sehe.
Ja, ich denke dann irgendwas so 2000er oder 2010er, vielleicht Levels von Avicii.
Ah, siehst du.
Ich dachte, es kommt irgendwas mit Britney Spears oder so. Ey, ich hatte letztens Klassentreffen und da hat eine ehemalige Klassenkameradin dieses Buch rausgeholt, wo man reinschreibt, wenn man jung ist, mit Bands.
Von damals noch, oder was, das Buch?
Ja. Und er sagt, ich.
Und was hat der kleine Fossi da reingeschrieben?
Ja, das halte ich jetzt mal noch unter Verschluss, aber vielleicht erzähle ich das ja irgendwann mal. Aber war auf jeden Fall interessant. Ich habe Fotos gemacht, auch wie ich aussah.
Wie wir letztens so das Bild von Innsbruck 2018 gepostet haben, wo wir mit Pösselberger in diesem Lokal waren und mehrere Leute einfach auf unsere Story geantwortet haben, wer ist dieser Mann links? Paul einfach mit Bart und Haaren.
Eine Art Frisur.
Aber es gab Komplimente auf jeden Fall. Mit wem wurdest du verglichen? Was habe ich reingeschickt in die Gruppe?
Brad Pitt, oder?
Nee, Stanham?
Jason Statham, genau.
Jason Statham.
Geil, danke nochmal dafür.
Also der Job des Transporterfahrers würde auf jeden Fall auch zu mir passen, ja.
So, jetzt können wir eigentlich mal Emil verabschieden, damit wir den nicht hier
die Recovery-Kosten.
Zu viel des Abends rauchen, die Recovery-Kosten, die kann ich mir nämlich morgen früh angucken. Emil und ich haben eine gemeinsame Whoop-Gruppe, da kann ich immer gucken, ob er gut geschlafen, gut trainiert hat.
Die letzten Wochen war ich ganz stabil, würde ich sagen, aber mal schauen, wie es morgen aussieht, nach so einem Tag wie heute.
Ja, es waren ja schon mehrere Schwierigkeiten heute.
Meine Recovery ist momentan auch nicht gut. Das heißt, ich muss auch dran arbeiten. Das heißt.
Was gibt es jetzt noch zu essen vom Chefkoch Herzog?
Es gab schon ganz, ganz klassisch Kartoffeln mit, also Bratkartoffeln mit Karotten, Zwiebel und zwei Eier und ein bisschen Parmesan drüber.
Und da hätte ich jetzt noch abschließend die Frage, was eigentlich dein Lieblingsessen so nach dem Radfahren?
Nach dem Radfahren? Ich esse eigentlich ganz gern Polenta. Was heißt Lieblingsessen? Das ist halt einfach ziemlich praktisch. Ein bisschen Polenta mit bisschen Gemüse und Spiegeleier oder bisschen Hackfleisch und Gemüse, ein bisschen Käse drüber. Das geht eigentlich ganz schnell und esse ich eigentlich auch ganz gern, weil ich irgendwie so Pasta schmeckt zwar schon, aber irgendwie habe ich da schon so viel davon gegessen, dass ich das daheim
Polenta vermeiden. Polenta, denkt man auch direkt, derjenige kennt sich aus mit Essen. Mit Kulinarik.
Habe ich auch bis jetzt hier noch nicht gehört, Polenta. Stimmt. Polenta auf die Eins.
Ja. Polenta auf die Eins. Folgentitel. Ich bedanke mich auf jeden Fall für deine Zeit und für die Improvisationskünste mit dem Kopfhörer und so weiter, die du da heute noch auspacken musstest für uns. Herzlichen Dank.
Ja, danke, dass ihr hier sein durft.
Jo.
Sehr gerne.
Dann.
Wir hören uns, wir sehen uns.
Ja. Bis bald, Leute.
Ciao, ciao.
Genau, ciao.
Ciao.